Aber ich will immer vermeiden, dass man sagt so, ah, und jetzt läuft die Kamera und dann, bumm, ist plötzlich Spannung drin. Ne?
So.
Ja, das ist, aber nee, genau, das persönlich habe ich gemerkt, was mich immer sehr bewegt oder was ich persönlich immer ganz schön finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich einen Podcast höre, dass diese beiden Menschen gerade wirklich das erste Mal darüber sprechen, weil du kennst es sicherlich auch und ich meine, wir haben ja schon mal was gemeinsam gemacht und da haben wir ja uns im Vorfeld natürlich auch abgestimmt, was alleine schon notwendig war, weil wir einfach mehr Leute waren. Wir waren
absolut
3, 4, 5 Leute.
Genau.
Aber es gibt so Podcast-Folgen, da weißt du, die beiden haben dieses Gespräch vorher schon mal geführt und das hier ist gerade eigentlich nur so ein kalter Abklatsch von dem Erstgespräch. Und das machen wir hier nicht. Das heißt, das, worüber wir heute reden, sind Dinge, die ich auch das erste Mal von dir erfahre. Das heißt, kann sein, dass wir ab und zu mal links abbiegen, mal rechts abbiegen, dass wir vielleicht auch mal kurz nachdenken. Aber erst einmal vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, hier so unvorbereitet zu erscheinen.
Super gerne. Danke nochmal für die Einladung, Edgar. Du hast mich eingeladen, ich war auch sofort Feuerflamme. So, ich bin auch eine Podcast-Jungfrau. Aber wenn der Edgar mich einlädt, safe, da bin ich dabei. Und ich bin auch jemand, der wirklich links und rechts geht. Von daher, brace yourself, mein Lieber. Bin mal gespannt, wo uns die Reise hinführen wird.
Es wird Spaß machen. Also so viel kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, du wirst danach Spaß, vor allen Dingen Blut geleckt haben und dann weitermachen. Ich meine, Setup hast du ja jetzt schon, haben wir gerade drüber gesprochen.
Ja.
Also es muss ja jetzt auch genutzt werden. Genau, und vor allem das Schöne ist, jetzt bist du mal in meinem Wohnzimmer. Das letzte Mal hast du mich eingeladen zu einem Format. Das war ein LinkedIn-Expert-Talk, sage ich jetzt mal. Da war ich Gast. Heute bist du bei mir Gast. Das heißt, jetzt haben wir wieder Gleichstand. Und genau, aber bevor wir in die Fachlichkeiten einsteigen, warum, wieso, weshalb, LinkedIn und Co. Ersin, ich fange mal ganz gerne mit einer Frage an, die nicht so klassisch ist. Und zwar, welche Kindheitserfahrung, also ganz am Anfang, hat den Ersin, der heute hier vor mir sitzt, am krassesten geprägt?
Welche Kindheit? So, boah, da fängt direkt mit so einem Pummer an. Ja?
Ganz vorne.
Welche Kindheitserfahrung? So, let me think about it. Also ich bin immer in zwei Gleisen wirklich sehr geprägt worden. Einmal mit Fußball und einmal mit der NBA. Und aber was hat mich davon noch viel krasser eigentlich geprägt? Ich muss ehrlich sagen, was war eigentlich so die krasseste Erfahrung? Ich muss eigentlich die krasseste Erfahrung, die ich wirklich so eine unglaublich lebhafte Erinnerung immer noch daran habe, ist die Situation, als ich damals beim VfB Stuttgart ein Probetraining gemacht habe als Fußballer. Weil ich habe eine unglaubliche Leidenschaft fürs Fußball gehabt. Und ich war jetzt, ich muss so vorstellen, ich war 7 Jahre alt. 2 Brüder, Sandro und Dino, die haben beim VfB schon gespielt. So. Und ich habe immer wieder gesehen, wie die jetzt mit ihren VfB-Taschen nach Hause gekommen sind zum Training. Wir haben drüber gesprochen und ich dachte, boah, ich will da auch unbedingt hin. Und irgendwann habe ich dann Sandro und Dino auch dazu gebracht, so, hey Jungs, nehmt mich doch einmal zu diesem Probetraining mit. So, nehmt mich einmal mit, ich hab's drauf. Leute, glaubt mir, ich hab's drauf. Und irgendwann habe ich sie dazu hinbekommen, die nehme ich mit erst hin, weil ich weiß, heute ist der Tag, heute bin ich dabei. Ich war super aufgeregt. Ja. Ab zum Training, zum Trainingsgelände, du gehst in die Katakomben rein und das, oh mein Gott, hier ist der Giovanni Elber gewesen, Freddy Bobic, die ganzen Größen von damals noch, von diesem magischen Dreieck. Magischen
Dreieck, ja.
Genau, so, ich dachte so, wow, erstmal so richtig so Schock, so. It's happening. Aber erst hin, konzentrier dich, das ist der Moment. Ich bin immer noch 7 Jahre alt, ich kann mich so noch dran erinnern. Gehen zu diesem Trainingsplatz, ich fange an und ich habe meinen kleinen Bruder mitgenommen. Mein kleiner Bruder ist damals 5 Jahre alt gewesen, 2 Jahre jünger als ich. So, wir trainieren. Ich hatte 2 linke Füße, Edgar. Ich habe nichts hinbekommen. Ich wollte, hab mich so bemüht, irgendwas zu machen. Die Übersteiger haben nicht funktioniert. Ich habe die Pässe nicht an den Mann gebracht. Ich habe einfach gar nichts hinbekommen. Ich war wirklich Trash. So, also wirklich von A bis Z. Aber der Schock kommt jetzt nach der ganzen Geschichte. Also mein Traum zerbricht. Sie sagen so, Ersin, du, ich muss ganz ehrlich sagen, das wird nichts, beim nächsten Mal brauchst du gar nicht zu kommen, aber dein kleiner Bruder, den möchten wir haben.
So, was? Der hat mittrainiert?
Der hat aber vor sich hingekickt, Edgar. Der hat einfach den Ball genommen, 5 Jahre alt, kickt vor sich hin, die sagen so, hey, aber wir sehen, dein Bruder hat unglaubliches Talent, du nicht, du bitte nach Hause, aber dein Bruder soll bitte kommen. Und er so, what? Und du weißt, wie es damals ist, so kleiner Bruder, großer Bruder, das ist so...
Voll.
Und das hat bei mir schon was ausgelöst, wo ich denke, so krass, ich habe doch die Passion, er hat das Talent. So. Und dann hat er echt tatsächlich beim VfB angefangen zu spielen, hat 3 Jahre lang dort gespielt, hat das unglaubliche Talent, aber er hatte nie die Passion dafür. Ihn hat das eigentlich gar nicht interessiert. Er war so, oh nee, heute ist Training, ist irgendwann so mit einer Null-Bock-Einstellung mal reingegangen, aber hat trotzdem gespielt von Anfang an. Und ich habe dann halt da gesehen, hey, wenn ich an seine Stelle wäre, ich hätte mich zerrissen. Ich hätte alles dafür getan, für diesen einen Traum. Aber ja, er war einfach so, pff. Und das hat mich dann irgendwie geprägt, langfristig jetzt wieder in den Bogen zu spannen, ja, diese Kombination zwischen Talent und Passion. So. Und die Magie, die richtige Magie passiert, wenn das irgendwie zusammenkommt auch. Und dass man durch Passion, dass ich auch viel ausgleichen kann, aber Talent alleine bringt dir einfach nichts. Weil nach 3 Jahren haben die Trainer auch gesagt, so, du, Erhan, du bist super, aber du bringst halt nicht dieses extra Ding mit rein. Und irgendwann haben sich dann die Wege getrennt. Aber bis dahin, die 3 Jahre, habe ich, glaube ich, am meisten Spaß gehabt, weil wir meine ganzen Stars damals auch kennenlernen. Das war für mich ein absolut geiles Erlebnis, 100%. Und auf den Turnieren auch mit dabei zu sein. So, du hast gegen AC Milan gespielt, gegen Bayern München und weiß ja gar nicht was. Für mich war das wirklich mega.
Ja.
Aber trotzdem zu sehen, diese Gap zwischen Talent und Passion, was wirklich ausmachen kann. So, und das ist, glaube ich, du merkst auch, das bringt mir immer noch mein Blut nochmal wirklich lodern gerade aktuell.
Was würdest du sagen, wo tritt das heute bei dir auf? Also gibt es so Situationen, wo du sagst, boah, krass, das versetzt mich gerade total zurück, weil du sagst es ja gerade schon, ne, jetzt in dem aktuellen Job fließt es ja auch mit ein.
Also in jeder Phase eigentlich auch in meines Jobs. Also ich war jetzt auch irgendwann, war ich auch mal Recruiter. Und dann auch Führungskraft und habe da verschiedene Rollen in meinem Leben dann auch ausgefüllt. Und in diesen Rollen habe ich mit super vielen Menschen immer zu tun. Und ich bin jemand, der wirklich drauf aus ist, die Menschen kennenzulernen, drauf einzulassen. Und das, was mich wirklich danach noch wirklich begleitet hat, ist immer, ich habe so eine extreme Affinität gegenüber Psychologie. Ich habe so einen Tick, ich möchte einfach wissen, warum ticken die Menschen so, wie sie sind. Meine Frau fängt an, das wirklich zu hassen langsam, weil ich wirklich immer Verständnis für andere Menschen zeige. Die sagt immer, die erzählt irgendeine Story von sich, von der Konfliktsituation. Und ist okay, aber ich glaube, ihr Motiv war eigentlich eher das. Und ich glaube, sie hat es aus den und den Gründen gemacht. Und ich versuche immer, die Menschen zu analysieren und zu verstehen, warum sie das machen. Und meine Frau sagt, ey, ich will doch einfach nur abkotzen. Sag doch einfach, ja, sie ist auch blöd. So, hör doch auf. Oh, so, ja. Und aber es wird den Bogen wieder zurückzuspannen. Ich rede extrem viel Menschen. Ich lasse mich immer auf diese Menschen drauf ein. Und da merke ich einfach auch, dass es manchmal Menschen gibt, die super talentiert sind in dem. Und dass dann der Zuhörer in dem Gespräch von dieser talentierten Person sagt, wow, die hat's drauf. Die stellen mir ein. Die hat das Potenzial. Aber dann meistens dann auch die andere Komponente mit reinkommen. So Wille, Ehrgeiz, Motivation. Da sind sonst so viele Faktoren bei dem Menschen auch mit. Und da muss man als Mensch verstehen, warum macht eine Person das? Welches Talent hat sie? Wie kann man aber wirklich diese Person auch dabei fördern und fordern gleichzeitig, damit das ausgeschöpfte Potenzial, was wirklich da ist? Und das ist halt, was für mich nach wie vor halt sehr, sehr wichtig ist. Und da spreche ich zum Beispiel auch mit meinen Auftraggebern auch gerade in eine ähnliche Richtung. So, wo sind die Talente? Wo ist das Potenzial? Wo ist aber auch so der Hebel und wo ist diese Gap und wie können wir diese Gap einfach closen? Und
also das ist. Oh ja, stimmt. Also es sind mega viele Parallelen. Also das Lustige ist ja, wir haben ja beide den Fußballhintergrund, der uns ja eh connected. Auch die Leidenschaft dafür und den Hintergrund. Und ich muss sagen, ähnlich wie bei dir, es ist auch so, dass ich glaube, die meisten Erfahrungen und die meisten Referenzerfahrungen echt aus dem Fußball nehmen würde. Also ich mache den Job, den ich jetzt mache und wir sind in einem ähnlichen Bereich, machen wir jetzt echt seit vielen Jahren, aber ich würde sagen, so die krassesten und eindrucksvollsten Erinnerungen waren auch da. Und ich habe eine, um das zu untermauern, was du gesagt hast, ich hab ein, zwei Zitate mal gehört von Leuten, die mich sehr auch geprägt haben. Es gab mal ein Interview mit José Mourinho, den der jeder, der Fußball kennt, auch kennt.
Special One.
Ja, in jeglicher Hinsicht. Und dann wurde er mal gefragt, warum er explizit mit schwierigen Spielern so erfolgreich ist, während sein Kontrahent Pep Guardiola, die ja zur selben Zeit aktiv sind und waren, er es nicht hinbekommt. Und beide sind relativ ähnlich erfolgreich gewesen. Und dann sagte er, ich kann nicht sagen, warum Pep es nicht hinbekommt. Also, beziehungsweise ich will es nicht sagen, weil ausnahmsweise wollte er mal keine schmutzige Wäsche waschen. Aber ich kann sagen, warum ich es hinbekomme. Und dann sagt er, ich mache nämlich Folgendes. Ich gehe zu diesen schwierigen Spielern, weil das sind Unterschiedsspieler. Das sind diejenigen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das sind die Krieger neben den Soldaten, die ich habe und auch brauche. Und es gibt eine einzige Möglichkeit, sich mit diesen Menschen zu verbinden, sodass man an einem Strang zieht. Und zwar, du musst offen und ehrlich sagen, was dein egoistisches Ziel ist. Das heißt, du musst dich erstmal nackt machen und dann musst du sie einladen, es auch zu tun. Das heißt, zu sagen, das Beispiel war, glaube ich, Ibrahimovic, der bei Guardiola komplett durchgefallen ist, die sind nicht miteinander klargekommen und bei Mourinho war er super erfolgreich. Und sagt er, ich bin zu ihm hin, habe gesagt, mein egoistisches Ziel ist das. Das zahlt auf unser kollektives Ziel wie folgt ein. Das heißt, ich will der beste Trainer der Welt werden. Das führt dazu, dass wir Meisterschaften gewinnen und alle erfolgreich sind. Das ist die Symbiose. So, und jetzt sag du mir ehrlich, was ist dein egoistisches Ziel? Und erzähl mir keinen Scheiß. Sag mir die Wahrheit. Willst du Kohle verdienen? Willst du das, das, das? Ja. Und er sagte auch, es dauert. Die Spieler vertrauen dir nicht sofort. Es dauert manchmal. Manchmal auch mehrere Gespräche. Aber irgendwann sagen sie es dir. Und dann musst du als Trainer es connecten mit dem übergeordneten Ziel der Gruppe und sagen, okay, jetzt lass uns einen Deal machen. Ich helfe dir dabei, dein egoistisches Ziel zu erfüllen, zu erreichen, solange du dich in den Dienst der Mannschaft stellst, damit wir kollektiv Erfolg haben. Solange das passiert, werde ich für dich durchs Feuer laufen, dich vor der Presse schützen und so weiter. Erst wenn du anfängst, dein egoistisches Ziel über das Kollektive zu stellen, dann kriegen wir beide hier ein Problem. Und er sagt, so habe ich mit Blut eigentlich die Unterschrift von denen geholt. Und ich glaube, das kann man ins Berufsleben ähnlich auch übernehmen. Vielleicht nicht ganz 100%. So dramatisch.
Ja, natürlich, aber ich glaube, es hat auch wirklich, weil viele Leute haben auch, glaube ich, über José Mourinho sehr schlecht gedacht, im Sinne von, dass er nicht so gut mit seinen Leuten umgeht. Aber wenn du jetzt die Spieler hörst, das Feedback über ihn, sagst du, hey, ich hätte für ihn alles gemacht. Alles hätte ich für ihn gemacht. Und das zeigt dann auch wirklich auch, welche Beziehung er gepflegt hat, weil egal, was du coachst, egal, was du, wie du ein Team führst, die Grundlage ist immer Vertrauen und die Beziehung davor. Und dafür muss er Sorge tragen. Und ich glaube, da verfolge ich auch ein ähnliches Prinzip, den Menschen erstmal auch die Möglichkeit zu geben, mit mir zu connecten. Und das mache ich, indem ich mich selber öffne. So, wenn ich zum Beispiel irgendwo Leute kennenlerne, dann gebe ich ihnen viele Möglichkeiten, einfach mit mir zu connecten. Indem ich vielleicht sage, so, hey, wie geht's dir eigentlich? So, oh, hey, gut, dass du fragst, heute habe ich das und das erlebt und ich mache das eigentlich hier. Und ich gebe der Person, die mich gerade kennenlernt, 18 Möglichkeiten, irgendwo anzuknüpfen.
Ah ja, cool.
Und dann ist up to you. Und wenn er dann dich einlässt, dann gibt's Ping-Pong. Und dann gehen wir wirklich dann in die Thematiken rein. Das ist so die erste Ebene. Und dann die zweite Ebene ist so, what's in it for you? What's in it for me? Und lass gemeinsam einfach was machen. Und dann entwickelt sich meistens dann auch. Also ich bin euch wirklich d'accord mit der Einstellung von dem Special One.
Ja, voll. Ich glaube, also das, was du gesagt hast, dass man selber auch erstmal auf Menschen zugehen muss, also sie öffnen muss, weil, also sich selber öffnen muss, sich selber auch verletzlich zeigen muss, damit es funktioniert. Und auch das, was du gesagt hast, ich glaube, die Tatsache, dass er von außen so negativ betrachtet wurde und von innen aber so positiv, das ist auch ein Learning, was man auch übernehmen kann. Und zwar, was er immer gemacht hat, war, dass er, ich sag mal, nach außen in seine Interessen vertreten hat und auch die seiner Mannschaft, aber innen war er immer ein Teamplayer. Und wenn wir das jetzt mal übernehmen in klassische HR-Situationen, in denen wir tagtäglich unterwegs sind, gibt es leider Gottes immer noch viele Fälle, und ich würde fast sagen, vielleicht mehr als 50% der Fälle, wo halt eben HR-Verantwortliche, Teamleiter, was auch immer, leider Gottes nicht nach oben hin zum Management sich so hart stringent positionieren und das Team schützen, sondern es andersrum machen. Und das Team, was passiert? Die Spieler und das Team verlieren das Vertrauen. Das heißt, sie haben nicht das Gefühl, dass sie repräsentiert werden, dass sie geschützt werden. Mhm. Das heißt, also gut, klar, sich gegenüber einer Presse darzustellen, ist was anderes als gegenüber dem eigenen Vorgesetzten. Das muss man natürlich auch verstehen. Also nicht jeder hat so viel Mut, auch dem Chef zu sagen, hey, das stimmt gerade nicht, mein Team ist super, auch wenn du das gerade nicht so siehst. Aber da sind wir ja fast schon wieder beim Thema direkt, weil das ist ja deine Rolle gewesen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Lass uns aber nochmal einen Schritt vorher starten, bevor wir da ansetzen, wo wir beide uns ja kennengelernt haben. Weil ich sehe ja gerade, du hast ja ganz am Anfang, 2014, in diesem wundervollen Jahr, in dem wir Weltmeister wurden, hast du ja im Online-Marketing angefangen. Fangen wir mal da an, hol mich mal ab.
Boah, ich war da erstmal im Studium. Und da war halt eine der Vorgaben, dass ich ein Auslandspraktikum mache, also ein Auslandssemester, dass ich in Shanghai hatte und noch ein Auslandspraktikum. Und das war eigentlich super pragmatisch, also keine große Story dahinter. Da ist einfach, ich habe einfach danach geschaut, wo kriege ich Cash für mein Praktikum, für meine Arbeitsleistung. Und das muss halt irgendwo im Ausland gewesen sein. Und ich war damals auch ein großer Freund von Holland. Und meine jetzige Frau und damalige Freundin war auch ein riesen Holland-Fan. Und sie hatte zu der Zeit als Flugbegleiterin bei der Lufthansa gearbeitet und hat so ein super flexibles Arbeitszeitmodell. Sprich, sie hat 6 Monate gearbeitet, 6 Monate nicht, hat aber trotzdem dafür, wurde sie dafür entlohnt. So. Und haben es wirklich so geschickt auch gelegt, dass wir dann das Auslandspraktikum in Holland hatten, sie mit mir dort gelebt hat, ich dann vor Ort gearbeitet habe. Und wie der Kontakt eigentlich zustande gekommen ist, ist einfach durch meine Türkisch-Skills. Und das ist auch eine funny Story eigentlich dahinter, weil ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann eigentlich. Oh, lieber off-record oder lieber on-record.
Aber raus, ich kann das. Wenn ich jetzt rausgeschnitten habe, lieber Zuhörer, dann war es too much. Aber nein, Spaß, erzähl mal was.
Okay, ich habe diese Stelle gesehen und die haben jemanden Online-Marketing für Werbetext, für Affiliate-Marketing gesucht. So, ich habe mich dafür beworben. Dann kam das Feedback, dass du erst sehen, die Rolle im deutschen Markt ist schon besetzt, aber wir suchen jemanden für den türkischen Markt. So, und ich muss ehrlich sagen, meine türkischen Skills sind gut, aber trotzdem nicht so gut, dass ich im Business-Kontext tatsächlich so wirklich schreiben kann. Aber so wie ich halt bin, jetzt weißt du was, klar kann ich das, ich mache echt hundertprozentig, gehe ich rein und habe die dann überzeugt und habe dann den Job bekommen. So, und dann war das so, ich habe den Job bekommen, aber jetzt liefern, Ersin. Wie lieferst du jetzt nur? Und da habe ich wirklich vorher mit, wirklich, überleg mal so, ein Ersin Erdem kommt aus der Türkei, holt sich so einen türkischen Business-Kontext, so eine CD damals noch.
Da gab es noch kein ChatGPT.
Da gab es noch nicht. Und da habe ich wirklich dann gepokt und gelernt und wirklich diese Texte, wenigstens so die Basics einfach wirklich gut zu lernen. Und habe mich dann am Anfang wirklich so ein bisschen durchgemogelt. Teilweise auch mit meinen Cousins aus der Türkei. So, hey, Gökhan, ich habe hier so einen Text, geh mal kurz drüber. Passt das so? Das, ja, ja, erst den Passwort kannst du rausschicken. So. Und, ja, und so habe ich dann sozusagen mein Auslandspraktikum dann noch überwältigt, aber eine richtig coole Erfahrung gehabt. Also cooles Unternehmen, klein gewesen, Orange Buddies hießen die, super coole Kultur gehabt. Aber da habe ich schon gemerkt, dass ich eigentlich eher meine Skills sowohl im Schreiben, aber auch in der zwischenmenschlichen Beziehung hatte, weil die hatte so ein Vertriebsteam und mit dem Vertriebsteam habe ich super viel auch connected und mich ausgetauscht, wie die ihr Vertrieb machen und da habe ich so meine ersten Schritte dann auch in die Vertriebswelt auch machen können. Aber es war echt eine sehr, sehr coole Erfahrung. Aber da habe ich auch gemerkt, so, sag mal ja und dann deliver. Mhm. Und dann hat es auch wirklich gut geklappt. Und das Gute war auch noch, ich hatte im Team niemanden, der mich kontrollieren konnte. Weil diejenige, die ich da in Position übernommen habe, die war halt im Mutterschutz. Okay. Hatte ich auch ein bisschen, natürlich auch ein bisschen, ja, freie Bahn, um ja, so auszufallen.
Aber das ist ja mega cool. Also gerade auch das, ne, auch so ein Ding, das uns immer wieder begegnet. Viele Leute, die sich das einfach nicht zutrauen, weil sie sagen, ey, ich kann das noch nicht perfekt. Ähnlich wie bei dir, ich glaube, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, 80% meines Lebens haben so stattgefunden. Also ich habe immer gesagt, ja, kann ich und ich werde schon irgendwie rausfinden. Heutzutage, ehrlicherweise, witziges Side Note, ich saß gestern mit meinem 15-jährigen Sohn zusammen, weil er jetzt gerade anfängt und sagt, also der ist schon relativ weit, und sagt, hey, ich will auch was machen, ich will auch was im Online-Bereich machen, ich habe da einfach Bock drauf, ich werde bald 16, bla bla bla. Du, kein Problem. Ist ja auch dieses Fake it until you make it, weil mit 16 hast du ja noch nichts vorzuweisen. Aber du hast halt Skills. Und dann haben wir gestern mal so ein bisschen gebrainstormt. Es ist so verrückt, was du heutzutage über ChatGPT machen kannst. Wir haben da eingegeben, wo wir gerade stehen, wo wir hinwollen, da, da, da. Der hat einen halben Businessplan im Prinzip für ihn schon verfasst, wo ich mir denke, du und ich, wir sind einen Tag älter, was wir uns damals auch manuell mit CDs und Büchern alles zusammenlesen mussten, kriegst du heute in 5 Minuten.
Das ist voll. Und eine on top of that, so eine Side-Note dazu noch, Edgar, was mir gerade einfällt, durch diesen Online-Marketing-Job habe ich dann, wurde ich dann kontaktiert von einem Bestattungsunternehmen, um deren Online-Marketing-Präsenz also Texte zu schreiben für deren Homepage.
Ey, das ist ja die Königsdisziplin, wenn du das schaffst.
Und das hat ohne ChatGPT wirklich pietätvoll auch die ganzen Texte zu schreiben und also das war echt eine Challenge. Aber das hat mich auch nochmal, ja, habe ich gemacht tatsächlich dann auch. Krass. Und ich war dann wirklich, er hatte auch kein Büro. Ich habe einfach wirklich zu ihm nach Hause in das Bestattungsunternehmen, ich habe reingegangen und habe dann mich an seinen Laptop gesetzt und für ihn die Texte geschrieben. So. Und das war halt eine krasse Erfahrung, weil erstmal diese Umgebung macht es auch was mit dir, zu wissen, so, du weißt jetzt, in welchem Unternehmen du drin bist, und aber du merkst trotzdem, es ist ein Daily Business anhand, wie er arbeitet und was halt diese, was für Nachrichten auch reinkommen. Das war schon auch eine krasse Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, aber ich liebe diese Erfahrung. Das prägt halt einen von Step zu Step.
Ja, vor allem auch so viele Einflüsse, wenn du mal, genau, du hast ein gutes Beispiel genannt, da bist du im Online-Marketing, meinetwegen im E-Commerce, und das nächste ist dann plötzlich Bestattung, also krasser Kontrast. Das nächste kann schon wieder was anderes sein. Deswegen glaube ich auch, dass so Jobs wie unsere, ich habe, ob es jetzt hier Active Sourcing, Recruiting, Copywriting ist oder was auch immer, ist eine so geile Schule fürs Leben. Also gerade für die jungen Zuhörer hier, die einfach sagen, hey, ich will mich ein bisschen ausprobieren. Es gibt, glaube ich, wenig Berufe, in denen du das kannst, in denen du so ein breites Spektrum bekommst wie die. Und später kann man sich ja immer noch spezialisieren. Genau, aber du sagtest dann schon, dann ging es für dich Richtung Vertrieb weiter, also vom Marketing in Vertrieb. Und da warst du dann fast 5 Jahre. Ja. Beziehungsweise, je nachdem, wie es da weiterging.
Ja, genau, vielleicht noch so ein Zwischenschritt, was noch mich extrem geprägt hat und warum ich auch so ticke, wie ich ticke. Wie gesagt, also eigentlich wollte ich ja Psychologie studieren. Das war eigentlich so mein Hauptding. Aber die Numerus Clausus-Regel hat dann gesagt, Ersin, träum nicht, mein Lieber, und habe dann das nächste Sinnverwandte genommen, die Wirtschaftspsychologie. Und was auch super cool war, und da habe ich auch die erste Erfahrung noch mit HR, mit Arbeitspsychologie und Organisationspsychologien auch gehabt. Aber was mich da komplett verändert hat, war ein Dozent, der uns ein Buch vorgeschlagen hat. Und es war von Günter Faltin, Kopf schlägt Kapital. Kennst du das?
Das ist, habe ich schon mal gehört, ja.
Das ist so ein Dozent, der in den 80ern mit seinen Studenten zusammen Geschäftsmodelle einfach umgesetzt hat. Und er war bekannt für diese Teekampagne, wo er mit seinen Studenten sozusagen nach Darjeeling, nach Indien geflogen ist, mit den Locals eine Beziehung aufgebaut hat und dann die Produkte, den Tee dann rüber nach Deutschland gebracht und von dort das Tee verkauft hat. Sprich, er hat den ganzen Mittelsmänner umgangen. Und in diesem Buch hat er halt verschiedene Geschäftsmodelle einfach auch dargestellt, die mit wenig Kapital, gar kein Kapital eigentlich umsetzbar sind. Und dieses Buch war für mich so mindblowing. Da wusste ich schon so, ich muss das so als Unternehmen einfach machen. Und da habe ich super viele Ideen, aber ich kam halt nie in die Umsetzung, Edgar. Ich habe meine Freundin war damit, also damals die Freundin, die mir sagt, ich will das machen, ich will das machen, ich will das machen. Ich sagte, babe, please, so, lass, ruf deine Freundin an, bitte, ich kann nicht mal zuhören, so, das ist too much einfach.
Vor allem lief es wahrscheinlich zu der Zeit ja auch nicht schlecht für dich, ne? Das heißt, du hattest wahrscheinlich auch keinen Schmerz, den du akut lindern musstest, oder?
Gar nicht. Ich hatte einen Schmerz im Sinne von, ich war broke, ich war noch Student. Ja. Und ich bin mit meiner Freundin damals zusammengezogen und sie hat die ganze Miete hat gezahlt. Sie hatte, also ich war schon eher so, ich habe mich wie so ein Toyboy fast schon gefühlt. Sie hat mich eigentlich echt ausgehalten. Komplett. So, und deswegen habe ich gedacht, ich muss irgendwas auch machen. Ja, und ich habe gedacht, ich muss jetzt auch was bringen. Ich muss eigentlich in diese Beziehung auch was reinbringen. Und habe für sich super viele Ideen gehabt, aber ich kam halt nie in die Umsetzung. Und habe gedacht, okay, weißt du was, abhaken. Dann bin ich nach Shanghai rüber ins Auslandssemester, habe dann einen Kollegen kennengelernt. Und hat er diese Begeisterung für mich halt von mir halt, bemerkt, für die Startup-Welt, für Unternehmen, für Geschäftsmodelle. Das erste, kennst du eigentlich die Lean-Startup-Methode? So, und ich dachte so, Lean-Startup, so noch nie gehört. Und hat er mich ein bisschen so abgeholt, die von Eric Ries, die Lean-Startup-Methode, was dahinter steckt, wie man wirklich die Hypothesen mit schnellen, kleinen Iterationen einfach validieren kann. Und das war halt für mich perfekt, dass ich wirklich mit so einem Framework meine Ideen, die ich hatte, mit wenig Zeit und wenig Geld einfach immer validieren konnte. Also ich habe eine Idee, umsetzen, mit den Kunden sprechen und Prototypen einfach entwickeln, um zu sehen, nach 2, 4, 6, 7, 8 Wochen, passt es oder passt es nicht? Oder muss ich was anpassen oder muss ich meine Ideen wieder verwerfen? Das hat für mich so, das ist genau, was ich brauche. So von der Idee in die Umsetzung, Und da habe ich halt dann auch meine Bachelorarbeit in dem Umfeld auch geschrieben. Lean Startup als Innovationsansatz in deutschen Konzernen. Ja. So, und da habe ich halt Experteninterviews geführt. Sprich, ich habe mit Leuten von der Telekom gesprochen, Leute von SAP und aus dem Corporate Startup Umfeld, aber auch Leute, die auch wirklich in der Startup Welt wirklich dann auch zusammenkamen. Und da bin ich halt immer wieder auf dieses Dilemma gestoßen, was Unternehmen haben. Einmal das Geschäftsmodell, das Bestehende, und auf der anderen Seite Innovation voranzuführen. Und vor allem das halt so die Innovation voranzuführen, dass das bestehende Geschäftsmodell nicht kannibalisiert wird von den Innovationen und dieses wirklich von disruptiven Innovationen zu sprechen, nicht von inkrementellen. Ja. Und bei dieser ganzen Untersuchung bin ich halt immer wieder auf dieses Wort ambidextre gestoßen, so wie du in einer Organisation zwei Ströme wirklich vereinen kannst. Und da habe ich halt einfach gemerkt, wie schwierig das ist, Change voranzubringen, wie komplex das ist. Also es geht nicht nur einfach um den Bedarf, sondern auch wirklich intern die Bereitschaft auch zu haben, die Kultur, die Strategie, das Leadership, und da kommen halt so viele Faktoren halt mit rein, und da habe ich einfach gemerkt, so, das ist eigentlich, was ich machen möchte. Innovationsmanagement. Das ist, wo ich die Welt verändern kann, und kann man die Idealisten wieder in mir hoch, und also das möchte ich machen. Und dann wurde ich aber schnell mit der Realität dann auch konfrontiert. Das ist so, okay, super wenig Jobs, ich habe nicht diese Praxiserfahrung, und nur mit dieser Passion, die ich in den Interviews sozusagen habe, kam ich halt dann auch nicht weiter. Die wollten dann wirklich dann sehen, okay, was hast du wirklich auch gemacht in dem Umfeld? Und dann habe ich gemerkt, so, ich habe jetzt dieses Dilemma, ich habe die Ideen, ich habe diesen Trieb, was zu verändern, kriege aber die Rollen nicht dafür. Adapt. Weil, wie gesagt, ich habe eine Freundin, die zahlt alles, ich bin immer noch broke, ich muss auch irgendwann mal auch ein bisschen Geld reinbringen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich halt angeschrieben worden bin von Recruitern, von Personaldienstleistern. Und da habe ich gemerkt, da kam halt die Resonanz schneller. Habe ich es mir halt angehört, da kam halt ein Unternehmen auf mich zu, dann ist auch diesen Bogen jetzt in die Recruiting-Welt auch zu bringen. Ja. Habe ich so ein cooles Gespräch gehabt, so life-changing Moment einfach. Ich habe eine Person kennengelernt von der Firma Harvey Nash, die Bella. Ganz liebe Grüße auch an die Bella, Pelagia Muratido. Wenn ich irgendwann meine Memoiren schreiben sollte, sie wird ein riesen Kapitel einfach in diesem Buch auch haben, weil sie einfach auch mein Leben wirklich zum Positiven auch verändert hat. Und da habe ich dieses Gespräch geführt für eine Recruiter-Position, und die haben es erklärt, und ich habe gemerkt, so, das kommt doch eigentlich auch ziemlich nah. Also ich bin extrem interessiert, was Menschen machen, wieso sie es machen, was sind die Motivationen dahinter. Und sie hat dann auch so verkauft, dass sie mich auch darin wirklich dann auch in diese Position wirklich entfalten kann. Und dann habe ich gesagt, okay, I'm in. So komplett mache ich auf jeden Fall. Und habe es auch gemerkt, that's me. So nach 6 Monaten Recruiter, ich dann so, boah, das ist geil.
Traumjob.
Mega. Ja. Mega. Okay. So. Und so ging es dann weiter. Und hat das Potenzial einfach erkannt. Also Essen, Recruiter, alles schön gut, aber wir sehen dich auch im Vertrieb. Eigentlich bei dem damaligen Arbeitgeber war das so, dass es dediziert war zwischen Recruiting und Sales. Mhm. Und ich weiß, wir haben hier einen Key-Account, natürlich in Stuttgart, der Stern des Südens. Und den wir dann wirklich im White-Color-Bereich das sozusagen. Das war mit Absicht, als Dortmund-Fan, du musst das sein.
An so, alle Zuhörer aus München, bitte weghören.
Genau. Und da habe ich mich auch reingetraut. Und ich habe auch so, Vertrieb, was eigentlich? Ich habe immer gedacht, ich bin eher so ein introvertierter, ein bisschen eher so ein zurückhaltender Typ. Aber ja. Die Bella hat das erste, Quatsch, was erzählst du da so? Du musst auf jeden Fall rein. Und okay, let's try it. Und dann bin ich rein und habe es auch geliebt. Aber ich konnte halt das Recruiting nie lassen, weil ich habe es wirklich geliebt, die Menschen kennenzulernen, sie auch einzulassen, sie zu begleiten und einfach ein Teil von deren Leben zu sein. Und ich bin immer noch ein Teil von deren. Also ich habe echt so viele Menschen vermittelt und ich habe immer noch Beziehungen zu denen. Und deswegen ist das Geile an diesem Job. Und deswegen, wo ich mich auch nie von dieser Stuffing-Branche auch loslassen konnte, ist diese Menschen drumherum. Egal, ob das die Kollegen, die Kandidaten, die Kunden, egal in welchem Umfeld, so diese Menschen, diese inspirierenden Persönlichkeiten kennenzulernen, die zu begleiten und teilweise auch zu meinem engeren Kreis ziehen zu dürfen. So, wo gibt's sowas?
Ja, das stimmt. Wie bist du mit Frustration umgegangen? Also gerade, ich kann mich damit wahnsinnig gut identifizieren, auch mit dieser Ideologie. Das führt aber aus meiner persönlichen Erfahrung manchmal auch dazu, dass Frustration auch heftiger ist, weil man eben so ideologisch an die Sache rangeht und jegliche, ich sag mal, erzähl mir mal von Situationen, wo du frustriert warst und wie du damit umgegangen bist, gerade weil du so einen hohen Maßstab an dich und deine Arbeit hattest.
So, da gibt's unzählige Situationen. Also ich glaube, so Kunden intern, Kundenseite, womit ich am Anfang viel Probleme hatte, ist, wenn die Leute meine Energie nicht gematcht haben oder meine Passion nicht gematcht haben. Ich habe dafür wenig Verständnis am Anfang gehabt. Und ich bin halt immer wieder da auch an Kandidaten oder an verschiedenen Menschen auch wirklich auch dran gerasselt, weil ich dachte, okay, hey, warum? Why? Und da hat dann auch meine Freundin auch gesagt, so, hey, versteh doch mal, du bist doch sonst immer jemand, der immer alles verstehen möchte. So, warum, wieso, weshalb? So, jetzt, guck doch mal, analysier doch mal jetzt so. Und dann hat sie mich so getroffen und so, okay, touché, touché. So, und habe ich versucht, einfach zu verstehen, why? Und auch nachzufragen. Aber hat trotzdem nicht ganz geholfen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe trotzdem es verstanden, so das Rationale in mir hat es verstanden, aber der emotionale Ersten hat dann trotzdem gesagt, so, das ist why. Aber ich bin jemand, der halt viel quatscht und es aber aus dem System raus haben muss. Und da muss halt meine Frau dran glauben. So, die hat dann echt die ganzen Stories einfach abgehört. Und halt Kommunikation war für mich das Wichtigste, das A und O. Das einfach wirklich rauszuquatschen und Sport natürlich. Zu sagen, ich gehe jetzt ins Gym und mache das wirklich so auf Klischee einfach rauszupumpen. Die ganzen Emotionen. Ja. Und das hat mir am meisten geholfen, ehrlich gesagt. Aber diese Frustration war schon hart und hat mich auch dazu geprägt, dass ich jetzt auch die Sachen natürlich viel entspannter sehe. Aber früher war das
sehr wild. Ey, das ist so ein wichtiger Punkt, weil, wie gesagt, gerade bei unseren Zuhörern, ich kenne jetzt nicht die einzelnen Personen bei dahinter, aber ich sehe Statistiken so. Und wir haben halt sehr, sehr viele Zuhörer, logischerweise aus Deutschland, häufig in so einer Altersgruppe, in der wir beide uns auch bewegen, also so 20 plus ein bisschen, so 20 bis 40, sagen wir es mal so. Und das sind sicherlich auch viele Leute, die unseren Job auch machen oder den wir mal gemacht haben. Und ich merke es immer wieder, wie krass frustrierend dieser Job auch ist. Es gibt ja nicht umsonst viele Meme-Seiten mittlerweile auch auf LinkedIn und Co. HR is not dead und Co., wo man mal ganz kurz Dampf ablassen kann. Und was ich zum Beispiel auch immer wieder feststelle, ist halt eben auf verschiedenen Seiten, wenn entweder die Leute deine Energie nicht matchen oder wenn dieser Change, von dem wir gerade nochmal gesprochen haben, auch nicht passiert, weil das ist so die Realität, die wir häufig haben. Wir arbeiten mit Kunden zusammen, die haben akuten Personalbedarf, den wir halt lindern wollen, logischerweise. Dann arbeiten wir daran, stellen fast in 99% der Fällen fest, dass dieser Personalmangel selbst verschuldet ist, weil halt eben gewisse Dinge nicht funktionieren. Und dann kommst du so in diesen Change-Prozess, was per se ja cool ist, weil du willst das, wir wollen das, wir haben da Spaß dran. Das Problem ist aber, das, was wir wollen, ist halt total scheiße, wenn es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, wenn die Gegenseite sagt, nee, will ich nicht, dauert mir zu lange, finde ich blöd. Und du dann da reingehen musst, ist es aus meiner Sicht schwierig, nicht zynisch irgendwann zu werden und nicht irgendwann den Spaß an diesem Job zu verlieren. Deswegen fand ich, ist das so eine wichtige Frage, glaube ich, auch für viele da draußen, weil, so wie es gesagt hast, Sport ist wahnsinnig wichtig, sich auszuspeichern ist wahnsinnig wichtig. Der Podcast ist eigentlich nur deswegen entstanden, weil ich musste das rauslassen. aber auch mit anderen Leuten darüber zu reden, um auch diese eigene Frustration auch wieder in Kontext zu setzen, zu sagen, ja, es ist gerade nervig, aber es ist nicht das Ende der Welt.
Genau. Und da kommt immer so auch eine Frage, was auch damals diese Bella, die ich jetzt auch vorhin erwähnt habe, Ist das echt? Ist es, also das ist ein echtes Gefühl, aber it's a fact. Ist es wirklich ein Fact? Ja. Lass mal kurz durchgehen. So, was hast du denn gemacht? Was kannst du denn wirklich selbst beeinflussen dann auch? Und dann halt irgendwann diese Weisheit einfach zu besitzen, zu sagen, hey, ich habe wirklich alles getan. So, und wirklich auch mal durchzugehen und vielleicht mal auch zu dokumentieren und sagen so, was habe ich eigentlich wirklich gemacht in diesem ganzen Prozess? Und wenn ich weiß, hey, ich habe alles dafür getan, kann ich besser mit abschließen. Aber was mir auch dabei hilft, also vielleicht in dieser Dokumentation oder in diesem Durchgehen, weiß ich, okay, vielleicht da hätte ich vielleicht ein bisschen besser ansetzen können. Vielleicht da beim nächsten Mal vielleicht näher dranbleiben oder vielleicht ein bisschen verständnisvoller sein, ein bisschen geduldiger sein, aber wie auch immer, das macht auch dieses Lean Startup Methode auch, wo ich sage, okay, ich habe eine Hypothese gehabt, ich habe das so umgesetzt, ich habe das Feedback so bekommen, nimm das Feedback erstmal an oder geh vielleicht mal auf das Feedback nochmal drauf ein und geh mal ein bisschen in Deep Dive rein. Warum ist das so gewesen? Und dann versuch das wieder anzupassen, deine anfängliche Hypothese, und dann gehst du wieder in die nächste Iteration. So. Und so entwickelt man sich dann auch ständig. Aber am Anfang hat man natürlich nicht diese Weisheit und nicht diese Erfahrenheit und denkt so, oh, wie konnte das denn passieren? Aber mit der Zeit ist ja diese auch ein bisschen rationalere Methode ranzugehen, zu sagen, hey, okay, beruhigen, einmal kurz alles rausgelassen, auch mal vielleicht auch mal drüber, auch mal wirklich auch mal vielleicht rauszuschimpfen und mit einer Kollegin drüber zu sprechen und einfach aus dem System rauszulassen. Das tut auch, das brauchen wir alle mal. Das brauchen wir wirklich alle mal. So, also ist okay, auch wenn es mal vielleicht nicht so viel Sinn macht. Aber danach wirklich dann reinzugehen, analysieren. Why? So, Punkt, 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 Punkt. Was kann ich selber machen? Was war außer von meinem Einflussbereich? Und dann move on.
Voll. Und da kommen wir wieder auf einen der ersten Punkte, wo wir über Sport gesprochen haben, über deine Erfahrungen beim VfB. Auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meiner persönlichen Fußballzeit, aber auch danach, als ich ein bisschen mehr als Funktionär tätig war, ist der Punkt Coachability. Also das kriege ich immer wieder mit. Du hast so häufig, das, also auch vielleicht an all die ganzen Sportler hier unter uns, wenn es ein paar geben sollte. Coachability ist eines der wichtigsten Assets. Denn du hast jetzt Folgendes. Du hast den talentierten kleinen Bruder. Dann hast du den motivierten Ersin. Manchmal hast du sogar beides. Es gibt sogar Situationen, da hast du das nur einem Menschen. Kommt selten vor, aber gibt es. So, und wenn du dann aber nicht coachable bist, heißt also, dein Ego zu groß ist. Und das haben wir im Business-Kontext genauso wie da, weil wenn wir unsere Arbeit verrichten, stehen wir mit unserem Namen dahinter. Das heißt, der Recruiter Ersin ist die Marke. So, und wenn jemand Ersin dich ablehnt, dann lehnt er dich ja irgendwie auch als Person ab. Zumindest nimmt man das so wahr. Und dann ist es wahnsinnig schwierig, coachable zu bleiben, zu sagen, genau wie du es gerade beschrieben hast, ich schluck das jetzt. Ich versuche, die logischen Gründe zu hinterfragen, ein bisschen Dampf abzulassen und es dann wieder einfließen zu lassen. Und diese Coachability ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig sein kann.
100%. Du hast gerade gemerkt, so, da kickt bei mir direkt die Passion auch mit rein. Ich muss direkt in den Schneidersitz auch rein. Kennst du das früher, wenn man zocken, wenn du in der Gruppe gespielt hast und dann geführt Modus. Und dann so, okay, warte, ich muss in den Schneidersitz und dann Fokus, rede mit mir nicht mehr. So. Kampfmodus. Coachability, das ist so ein wichtiges Thema. Und wenn du mich auch fragen würdest, woran erkenne ich, oder was ist für mich einer der Erfolgsfaktoren in einer Karriere von einem Menschen, ist tatsächlich auch dieses Coachability-Thema. Menschen, die auch nach Feedback gieren. Sagen sie erst, ich habe Folgendes gemacht, gib mir mal Feedback. So, was kann ich wirklich besser machen? Und diese Menschen, die wirklich danach auch gieren und sich auch coachen lassen, das sind die Menschen, die auch wirklich die schnellsten Iterationen machen in ihrer Entwicklung und die Lernkurve einfach immens steil ist. So, das ist ein riesen Impact einfach, was ich bis jetzt auch kennengelernt habe. Sowohl im Sport, aber gerade auch im Business. So unglaublich. Und da habe ich zum Beispiel Folgendes eingeführt, auch in meiner Führungskraft als bei LinkedIn. Videos. Ich bin so ein riesen Videofan. Und da kommt jetzt das NBA-Thema bei mir rein. Ich liebe so Videoanalysen zu machen. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwas neu lernen möchte, zum Beispiel Boxen, Footwork oder Zeichnen, Malen. Ich schaue mir Videos an und versuche dann wirklich diese Schritte einzeln einmal komplett zu sehen und dann in einzelnen Schritten runterzubrechen und es aber nachzumachen. Und das habe ich zum Beispiel im Sales bei uns im Team, bei LinkedIn damals auch eingeführt, dass ich gesagt, hey Leute, das ist eine Option. Ihr habt jetzt auch einen Videocoach auch hier. Also nicht nur dieses Coaching, was wir generell machen, sondern was ich euch noch anbiete ist, nehmt doch die Calls, die ihr mit euren Kunden habt, auf. Fragt sie natürlich davon. Also Einverständnis, ist das für euch in Ordnung, aus Qualitätszwecken, wie auch immer. Erstens, Side-Effekt, die Kunden sind meistens netter, wenn die dann aufgenommen werden und wenn sie wirklich einwilligen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich nehme danach die Zeit und gehe wirklich Deep Dive rein und analysiere wirklich Punkt für Punkt die Sequenzen. Was ist hier passiert? Wie hast du reagiert? Und manchmal hört oder sieht man, dass die Person, die Vertrieblerin oder Vertriebler, das Gesagte gar nicht mehr hört, weil sie schon im Pitch-Modus ist und du siehst schon die Gedanken, dass sie gar nicht mehr wechselt. Obwohl, und auch die ganzen Impulse, die ganzen werden einfach ignoriert. Und da kann ich halt so gut reingehen und sagen, hey, ich habe jetzt wirklich Sekunde für Sekunde alles analysiert. Aber bevor ich das reinmache, schau es bitte auch nochmal selber an. Und das ist halt so auch ein Game Changer, wenn die Leute sich selbst sehen, selbst hören und sagen so, erst in diesem Moment haben so, oh, so höre ich mich an, so sehe ich aus und das mache ich gerade. Und ich muss danach fast gar nicht mehr ins Coaching reingehen, weil die meisten selber wissen so, oh, das hätte ich anders machen müssen. Die sehen es selbst in kurzen Intervallen sogar. Und das ist, wo ich gemerkt habe, gerade bei Leuten, die halt auch coachable sind, sagen sie, hey, ich habe Bock drauf. Ja. Ich sag's dir, innerhalb von 12 Monaten, die sind gewachsen, das kannst du dir nicht vorstellen, wirklich.
Das ist so, und du musst da ja auch wiederum dein Ego runterschlucken, weil du weißt ganz genau, dir ein Video von dir selbst anzugucken, ist erstmal unangenehm, weil painful. Du wirst im Zweifelsfall auf Dinge stoßen, die nicht gut waren. Und auch da wieder die Sportanalogie, deswegen gibt es Spielanalysen. Ne? Also als Spieler, wie oft ich selber eine Situation innerhalb dessen komplett falsch eingeschätzt habe und gesagt habe, das war nicht mein Fehler oder was auch immer, dann siehst du das aus der Vogelperspektive und denkst, oh ja, das war dein Fehler und wie. Und das hilft ja enorm, das zu tun. Und ich glaube auch, diese Coachability, die kannst du nicht einfordern. Also wenn du wirklich auch für beide Seiten, für Kandidaten, wenn du einen Unterschied machen willst und wenn du einen kleinen Wettbewerbsvorteil haben möchtest, dann ist es das, versucht an deiner Coachability zu arbeiten, was auch immer das psychologisch heißt, weil das ist ein psychologischer Prozess. Oder aber auch für HRler hier unter uns, wenn man Leute versucht zu qualifizieren für wichtige Positionen, die halt auch sehr viel Entwicklung noch mit sich bringen, einfach mal wirklich zu schauen, wie coachable ist die Person. Und das mit einer guten... Wie würdest du das denn machen? Ich frage dich jetzt mal ganz konkret. Wenn du jetzt jemanden vor der Flinte hättest, den du einstellen müsstest in deinem Unternehmen und du würdest herausfinden wollen, ist der Mensch coachable oder nicht? Hast du da eine Idee? Wie würdest du das erfragen? Über welche Technik?
Ich wollte es gerade auch nennen, was ich früher ich habe ja früher auch als Personalvermittler viele Kandidaten auch begleitet bei den Interviews. Und woran ich es immer festgemacht habe, ob jemand coachable ist oder nicht, beziehungsweise das war meine Methode, ob das jetzt wissenschaftlich, bevor es die ganzen Data-Guys dann reinkommt, so erst sehen, das ist wissenschaftlich gar nicht korrekt und empirisch gar nicht nachweisbar. Aber meine Methode war damals die 2x2-Framework-Ansatz. Dass ich einfach wirklich nach dem Interview den Kandidaten gefragt habe, hey, wie fandest du es? Was hast du gut gemacht? Und was würdest du beim nächsten Mal besser machen? So. Und da sehe ich seine Selbstreflexion. Oder ihre Selbstreflexion nach dem Gespräch. Und das gibt mir meistens schon so ein erstes Gefühl, wie kritisch und wie gut ist die Selbstreflexion. Und das gibt mir meistens so eine Tendenz in Richtung coachable. Weil du musst ja eine gewisse Reflexion haben, um auch Coachings annehmen zu können, um dann auch dich dann weiterzuentwickeln. So. Und da sehe ich schon diese Antworten. Und dann komme ich ja rein. Bei diesem 2x2-Framework ist erstmal, was hast du gut gemacht, was kannst du besser machen? Und dann ist meine Perspektive auch mit rein. Was hast du gut gemacht? Aber was denke ich beim nächsten Mal auch besser machen könntest? So. Wie nimmt diese Person das an? Das sind 5 Minuten, 10 Minuten. Und dann merkst du, wie verändert sich das Gesicht, die Haltung, die Stimme und alles drumherum. Das ist meistens für mich so ein Indikator. Okay, das ist eine Person, mit ihr möchte ich zusammenarbeiten. Da gehe ich nochmal tiefer rein. Oder das wird kritisch, auch im Business-Kontext dann auch. Und aber auch wichtig bei so einem Framework auch, da muss natürlich auch eine gewisse Beziehung sein. Wenn nicht gerade gar keine Beziehung da ist, kann auch sein, ob die Person sagt, ey, Ersin, was willst du eigentlich? Lass mich in Ruhe, du bist schon ein Personalvermittler, du bist schon dein Geld abgreifen und please move on zu deinem nächsten Kandidaten. Ja, ja. Aber ich will halt von Anfang an diese Beziehung aufbauen, damit ich halt solche Fragen auch stellen kann und dass sich die Leute auch dafür auch einlassen können. Und das ist für mich immer so ein Indikator gewesen, dieses Framework.
Ja, ist total gut. Und es ist ja auch nicht kompliziert. Also dieses Framework ist ja relativ simpel und bekannt. Also von daher auch da schön zu hören. Es muss nicht immer fancy, neu, innovativ sein, sondern es kann ganz, ganz rudimentäres, einfaches Framework sein. Weil es ist ja auch da, es geht ja um die Antwort und nicht um die Frage.
Genau. Ja. Und on top, auch ein bisschen eignungsdiagnostisch, auch da ein bisschen reinzugehen. Was ich in den Interviews zum Beispiel auch bei LinkedIn auch oft gefragt habe, ist, erzähl mal eine Situation, wo du ein Feedback von deinem Manager bekommen hast und sich dann die Umsetzung positiv oder negativ auf dein Business ausgewirkt hat. Ja. So. Und dann musst du mit dieser Star-Methode reingehen und dann wirklich dann erklären, so kompetenzbasiert. Und dann merke ich so, wenn das dann wirklich sowas, so ein Larifari-Beispiel ist oder gar keine, ich habe noch nie Feedback, dann fängst du an und weißt schon, okay.
Ich habe es noch nie umgesetzt.
Ja. So, da hast du schon deine gelben und roten Flaggen, die dann gehisst werden. Und da kann ich auch mal ein bisschen so auch in die Thematik auch mit reingehen, aber dieses 2x2-Framework war für mich meistens so ein große Tendenz eigentlich in die Richtung.
Ja, mega, mega cool. Ich habe ja letztens auch eine Folge rausgebracht, da habe ich einfach mal das Framework von dem Hanno Renner mal rezitiert, also ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das fand ich auch ganz cool. Da ging es nicht um Coachability, sondern es ging auch um Selbstreflexion und um Erwartungshaltung. Und da hat er gesagt, dass er zu Beginn relativ gerne die Frage stellt, wenn du dir den nächsten Job malen könntest. Du hast ein weißes Blatt Papier vor dir. Mhm. Bitte beschreib mir, was dein absoluter Traumjob wäre, so detailliert, wie du kannst. Mhm. Dann macht er sich seine Notizen und so weiter. Und dann stellt er 2, 3 Neutralitätsfragen. Da geht es in eine andere Richtung. Komplett was anderes, um einfach kurz den Fokus wieder wegzunehmen. Und dann stellt er 3 Fragen später eine weitere und sagt, okay, und wenn du mir jetzt diese Stelle, um die es heute geht, mal beschreiben müsstest, das heißt, ich würde hier nicht arbeiten, ich wäre nicht ich, sondern ich wäre deine Oma. Und du müsstest mir beschreiben, worum geht es in dieser Stelle. Was ist es? Und dann matcht er die erste gegen die letzte Antwort und sagt, hey, du hast mir gerade deinen Traumjob beschrieben und du hast mir beschrieben, was hier passiert und das passt nicht übereinander. Das heißt, merkst du gerade, matcht nicht. Also das ist nicht, ist vielleicht nicht deine Welt hier.
I absolutely love it. Das ist so, das ist tatsächlich, was wir auch bei LinkedIn gelernt haben, ist so ein, bei uns intern so ein Career Action Plan aufzustellen. Mhm. Zu sagen, okay, du bist jetzt in dieser Rolle, ob es dann jetzt Bestandskundenbetreuung ist oder Neukundengeschäft, Teamleiter, whatever. Lass uns einen Career Action Plan aufstellen. Was sind deine Ziele? Was möchtest du? Worum bist du wirklich gut? Was treibt dich wirklich an? Und wirklich auch da wieder reinzugehen, so was ist wirklich, was steckt hinter dieser Person? Und dann als Coach, ich als Teamleiter, da zu arbeiten mit dieser Person, diese Ziele zu erreichen. Ob sie dann intern bei mir sind oder extern bei einem anderen Unternehmen, I don't care. So, ja. Weil da bin ich immer noch zu sehr Recruiter auch. Weil ich möchte, dass du Erfolg, I want to see you win. Und da mache ich alles, was ich kann und geben kann, helfe ich dir dabei. Und diese Energie reinzugeben und sagen, hey, ich so wirklich außerhalb von diesem Kosmos, wo wir gerade uns bewegen, auf was hast du Bock? Und wenn der Gegenüber das merkt, das ist aufrichtig, die öffnet sich dir. So. Und dann holen sie dich meistens auch in den Interviewprozess rein. Teilweise habe ich auch Leuten geholfen in dem Interviewprozess außerhalb von meinem damaligen Arbeitgeber. Aber ich denke mir, lieber bin ich ein Part davon. Das ist immer meine Devise. Ich will lieber ein Part von etwas sein, als irgendwann damit konfrontiert zu werden. Und das ist für mich einfach diese Essenz einfach in diesem Recruiting, in Menschen zu begleiten. Einfach, was wollt ihr eigentlich? Und das Leben ist viel zu kurz und zu schade, irgendwas zu machen, wo ihr keinen Bock drauf habt. Natürlich ist auch irgendwann die Realität wichtig, auch zu sagen, okay, was kann ich wirklich und was sind auch die Möglichkeiten, was ist angeboten, Bedarf natürlich. Mhm. Aber trotzdem sich in eine gewisse Richtung zu bewegen und beziehungsweise Schritte auch zu definieren, wie kann ich Step by Step dahin kommen? Das geht ja nicht immer so von 0 auf 100, sondern welche Moves kann ich machen? Und da habe ich ja mit Hunderten von Kunden und von Kandidaten gesprochen. Ich kann dir vielleicht auch ein bisschen zeigen, welcher Step wichtig ist, um Data Scientist zu werden oder, ja. Oder vielleicht in ein eigenes Unternehmen zu gründen oder was auch immer. So, I'm here for you. So, und ich glaube, das ist wichtig, so ein Ansatz.
Das ist total, also total. Ich glaube auch, dass du so gesagt hast, dieses Step by Step, dass man auch gar nicht von sich selber erwartet, dass man jetzt sofort diesen ultimativen Schritt gewährt. Das ist ja manchmal auch das, was uns ja auch in der Schule beigebracht wird, von die nächste Entscheidung ist die ultimative, die über dein Leben entscheidet. Quatsch, so. Also wir treffen 100 Entscheidungen, die alle noch nicht über unser Leben entscheiden. Da haben wir ich habe die Erfahrung persönlich auch gemacht, weil ich hier in Bremen bei uns in einem Kreis war von den Wirtschaftsjunioren, also das ist so der unter 40 Club der IHK. Und da war ich in einem Arbeitskreis Bildung. Das heißt, ich hatte relativ häufig ab und zu mal die Möglichkeit, in Schulen reinzugehen, in Klassen reinzugehen. Das waren Abi-Klassen. Und da ging es darum, denen ein Gefühl dafür zu geben, was erwartet euch nach dem Schulabschluss. Cool. Und da Lehrer das ja klassischerweise nicht unbedingt können, weil wenn die das wüssten, wären sie nicht Lehrer geworden, sind wir da reingegangen. Und ich als Recruiter war dann vielleicht nochmal ein bisschen prädestinierter als so die anderen da in der Gruppe. Und dann saß ich da und ich habe gesehen, wie die das also total angespannt haben. Und sage, Leute, erstmal eins, entspannt euch. Ihr dürft 1001 Fehler machen und es wird keinen Unterschied in eurem Leben machen. Ist vollkommen egal. Also seid einfach mutig, probiert euch aus und ihr werdet zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Menschen treffen, wie zum Beispiel Ersin, die dann irgendwann sagen, ich helfe dir, ich öffne dir meine Tür, weil schlussendlich, auch, also ich muss die Tür kurz aufmachen. Kennst du Matthias Aumann?
Nee.
Okay, also ist Mission Mittelstand ist so ein Berater, baulich ähnlich, wie auch immer. Also muss man gar nicht im Detail sagen. Aber der war letztens in einem Podcast, ungeskriptet, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und er hat etwas erzählt, was ich super, super interessant fand. Da würde ich gerne mal wissen, wie du dazu stehst. Und zwar hat er gesagt, Hauptschüler sind erfolgreicher im Leben als Abiturienten. So ähnlich, nicht wortwörtlich. Und hat er gesagt Folgendes. Und zwar, es ist so, dass Abiturienten relativ häufig in ihren Büchern hängen. So, die müssen pauken. Die sind einfach gezwungen, de facto 4 Stunden am Tag in Büchern zu hängen. Der Hauptschüler wiederum nicht. Das heißt, der ist 4 Stunden draußen in der Welt. Der spielt Fußball, der ist auf einer Baustelle, der macht irgendwas, der lernt aber Empathie, der lernt Menschen, der lernt es, mit Menschen auszukommen, weil er ist viel mehr im Kontakt. Zumindest war es früher so. Und dann sagt er, im Leben öffnet dir nicht unbedingt Wissen irgendwelche Türen, sondern häufig sind es Menschen, die dir Türen öffnen. Und umso schneller du lernst, mit Menschen zu connecten, umso mehr umso erfolgreicher bist. Er sagt, das haben in seiner These Hauptschüler mehr als Abiturienten. Und das ist, ich fand das eine ganz spannende These. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, weil du hast ja studiert, du hast ja den anderen Weg und bist trotzdem empathisch.
Ich habe einen anderen Bildungsweg nochmal genommen. Ich habe eine, darüber vielleicht mal auch mal off-record sprechen, so, das ist eine Story auch vor dem Studium, und aber ich kann es eins zu eins unterschreiben, weil aus vielen Gründen, zum Beispiel auch jetzt auch die Lean Startup Methode, die ich vorhin angesprochen hatte. Einer dieser Prinzipien in der Lean Startup Methode ist Get out of the building. Weil die klassische Wasserfallmethode bei der Produktentwicklung ist ja meistens, die haben eine Idee, entwickeln das Produkt bis zum Ende und dann gehen sie an den Markt. Du hast eine Idee, stellst die Hypothese auf, du sprichst dann mit den Kunden, mit dem ersten Prototyp, den du entwickelt hast, und kriegst das Kundenfeedback, und nach passt du dein Produkt so an, dass der Kunde auch davon auch irgendwann auch bereit ist zu zahlen. So. Und dafür ist es wichtig, get out of the building. Rede mit den Leuten, rede mit der Zielgruppe. Du musst mit dem Leben in Berührung kommen und nicht nur mit deiner Theorie in deiner eigenen Bubble, wo du sagst, das ist korrekt, was du da sagst. So, du musst auch mal gechallenged werden, damit auch deine kognitiven Fähigkeiten dann auch mal ein bisschen sich auch entwickeln können. Und, und da habe ich auch bei meinem eigenen Freundeskreis wirklich die Erfahrung gemacht, dass Leute, die halt einen Hauptschulabschluss haben und sich dann hochgekämpft haben und wirklich auch mit dem Leben konfrontiert worden, mit Challenges und auch die, auch so eine gewisse Resilienz auch aufzubauen. Und on top of that auch ein bisschen auch so ein Underdog-Prinzip auch, was immer dieses so Underdog-Mentality aufzubauen. Sei, du unterschätzt mich, okay. Ich zeig dir mal, was ich drauf habe. So, und da entwickelt sich auch eine Charakterpersönlichkeit dann auch dadurch. Und Leute, die ich halt auch, wie gesagt, auch im Studium oder auch im Abitur, ja, du bist im Gymnasium, oh toll, oh, was studierst du? Oh, voll schön. Die werden immer so, ja, schön. Und irgendwann so, aber wann findest du eigentlich einen Job eigentlich so? Oh, das ist aber ganz anders, als du studiert hast. So. Und dann auf einmal werden die dann in der Realität konfrontiert mit 24, 25 und denkst so, oh, alles war schön, und auf einmal ist es doch nicht so gut. Die Wahrnehmung, wofür, was mir so wichtig war zuvor, passt nicht mehr. Und dann werden sie halt mit dieser Wahrheit, die sie davor so ein Konstrukt aufgebaut haben, konfrontiert. Und dann, wenn halt so Persönlichkeiten konfrontiert werden, dann bricht es meistens dann zusammen oder es bröckelt ein bisschen. Und da habe ich halt Leute, die halt was aufgebaut haben und ein bisschen Energie reingesteckt und die Lebenserfahrung haben. Ja. Nicht lieber, aber die haben eine andere Erfahrung, eine andere Persönlichkeit meistens. Voll,
Das ist auch so diese Street-Smartness, ne, von der du gesprochen hast. Dieses, man ist ein bisschen tougher, man ist ein bisschen abgehärteter. Und was ich gerade sehr, sehr interessant fand, da hast du vollkommen recht, ist krass eigentlich, wenn man mal das erstmal so drüber nachdenkt. Der Prozess des Studierens wird gesellschaftlich akzeptiert und gefeiert. Ja. Das heißt, jedem, den du erzählst, dass du studierst, da ist erstmal ein Haken hinter. Mhm. So, das heißt, nicht umsonst sagt man ja, ich habe für meine Eltern studiert, damit die mir Ruhe lassen, damit die mich in Ruhe lassen. Das Problem ist aber, sobald das abgeschlossen ist, erzählt dir die ganze Welt, dass dein Studium nichts wert ist. Also wie krass kann ein Kontrast sein? Das heißt, der Prozess wird gefeiert, das Endergebnis ist wertlos. Und du und ich, wir machen den Job ja schon lange genug. Also ich kann es nur bestätigen, wenn ich zwei Kandidaten habe und der eine hat einen Bachelor und der andere hat aber Berufserfahrung, muss ich sagen, ist der mit Berufserfahrung doch in den allermeisten Fällen im Vorteil.
Absolut. Aber ich bin auch zum Beispiel, was du auch vorhin jetzt aber erwähnt hast, dass du an die Schulen gehst, mit Leuten redest, mit jungen Leuten redest, und da habe ich mir auch so Aufgabe gemacht, das ist nicht in diesem größeren Konzept, aber wo ich jetzt herkomme, wo ich mit Leuten auch in Kontakt trete, dass ich mit den Jugend spreche und das sagt, holt euch Praxiserfahrung. Studieren kann ich immer noch danach. So, macht eine Ausbildung, macht was Gescheites. Also ich komme aus Stuttgart, so, mach jetzt mal was Gescheites, lern irgendwas, und dann kannst du immer noch merken, taugt mir das? Kann ich mein Lebensziel ein bisschen anpassen? Oder ist es einfach so, Studiums willen, so. Deswegen für mich die beste Entscheidung, erstmal eine Ausbildung. Danach kannst du sagen, okay, ich habe jetzt eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung gemacht. Und es interessiert mich so sehr, das ist so meine Passion. Dann hau noch ein Ingenieurstudium oben drauf. So, dann hast du auch nicht diesen roten Faden. Oder eben nicht den roten Faden. Also, okay, ich habe das probiert, das passt mir nicht. Aber ich weiß schon mal jetzt, was ich nicht möchte. Was ja auch mal sehr wertvoll ist. Und dass du nicht erst mit 25, 26, 27, 28 Jahren so damit konfrontiert wirst. Genau. Und damit auch struggles dann auch, weil du diese Resilienz auch noch nicht entwickeln konntest. Und dann ist okay, fängt an, die Selbstzweifel. Und Selbstzweifel ist einfach so der Killer in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Und genau.
Auch die Realität. Also wenn ich habe einen Kollegen, das ist ganz, ganz krass gewesen, ganz prominent, der hat Jura studiert. Mhm. Jura ist ja, wie gesagt, es gibt ja ein paar Studiengänge, die musst du belegen, so wenn du Arzt werden willst, Medizin und Jura, wenn du Anwalt werden willst. Und er hat auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig Jura studiert und hat dann festgestellt, dass die Praxis ihm überhaupt nicht taugt. Mhm. Und dann dachte ich mir auch, das ist halt verrückt, du kaufst die Katze im Sack, du studierst 6 Jahre oder länger etwas so aufwendiges, dass es eigentlich dein gesamtes Leben einnimmt. Und das hättest du halt eben in dem anderen Weg nicht, weil wenn du die Praxis siehst, die Praxis kennst, dann kannst du sagen, okay, ist es das Richtige? Habe ich Bock, da noch mehr Energie und Zeit rein zu investieren? Auch eines der Dinge, über die wir gleich unbedingt noch sprechen, weil jetzt sind wir nämlich gerade bei diesen zwei Stationen, die gerade die jüngsten sind, in Anführungsstrichen, aber wahrscheinlich auch, wenn man so schaut, würde ich jetzt mal sagen, gerade die prominentesten, weil du hattest mir, das ist das Vorgespräch, das wir hatten, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gab eine Firma, wo du gesagt hast, absoluter Fanboy, die habe ich geliebt und da wollte ich immer arbeiten und wie der Zufall es wollte, durftest du da auch arbeiten. Erzähl mal.
So, als Personalberater, Personalvermittler, war ich einfach so ein LinkedIn-Fanboy. So, lass uns das Kind beim Namen nennen. Ich habe Artikel geschrieben, ich habe Posts verfasst, ich habe die Produkte wirklich aus dem FF gekannt, ob es der Recruiter ist, die Jobslots. So selbst damals LinkedIn-Tern Insights. Ich habe, weil ich diese Affinität für die Innovation hatte, war ich von Harvey Nash, meinem letzten Arbeitgeber, also vorigen Arbeitgeber, in so einem Innovation Lab, wo ich mit den ganzen Directors in einem Board war, wir haben immer darüber nachgedacht, wie können wir unser bestehendes Business mit neuen Tools, mit neuen Technologien, Frameworks einfach mal optimieren. Und habe wirklich als einziger Vertriebler mit den ganzen Directors in einem Board gesessen und habe zum Beispiel LinkedIn-Tern Insights bei uns auch implementiert. Und ich bin auch derjenige gewesen, der es nicht so an Bord geholt hat, sondern dafür auch gesorgt, dass auch das in dem täglichen Doing auch implementiert wird, so in die Umsetzung auch wirklich tatsächlich reingeht. Und ich war halt LinkedIn hier, LinkedIn da, LinkedIn hier, LinkedIn da. Und irgendwann habe ich mal so einen Artikel geschrieben, auf, ich glaube, das war irgendwann Oktober 2019, so Working Dad, so der Klassiker, so wie vereine ich Papa sein und Business in einem schönen Artikel und ein bisschen auch Persönlichkeiten auch über mich ein bisschen noch einfließen lassen. Und dann hat eine Recruiterin von LinkedIn das gesehen und da habe ich auch so ein paar Training gehabt, sowas wie, ich habe mich auch immer wie so ein Unternehmer im Unternehmen gefühlt, so ein paar Part auch, wie ich meinen eigenen Job auch so sehe. Und sie fand das cool, hat mich dann angeschrieben. Das ist eigentlich so unsere Definition, wie wir auch hier arbeiten. Hättest du nicht Lust auf LinkedIn sozusagen? Und ich denke so, LinkedIn? Also von LinkedIn? So, nicht auf LinkedIn, sondern nur von LinkedIn. Ich gucke so runter, scroll so. Denke so, ich wollte schon eigentlich ausrasten und sagen so, yes, juhu, muss ich das schreiben. Aber ich habe dann auch daheim meine Chefin, meine Frau, die dann da steht mit dem 18 Monate altigen Baby und sagt so, was hast du vor? So, ich so, so, ab nach Dublin. Die sagt so, Babe, wir haben gerade eine Wohnung gekauft. Ich bin jetzt 3 Jahre in Elternzeit. So, Dublin? So, are you out of your mind? So, die erste Reaktion, aber danach war sie auch so, ride or die. So, das ist ein Traum. Let's go. So, und dafür feiere ich sie auch so sehr. Die sagt so, hey, weißt du was, das ist so, let's go together. Und wir haben echt uns auch nicht einschränken lassen. Wir haben dann die Wohnung hier in Stuttgart vermietet. Haben natürlich auch, du weißt, wie es ist, Omas und Opas aufgegeben, sozusagen, diesen puren Luxus und haben uns einfach auf dieses Abenteuer Dublin alleine, wir drei einfach eingelassen. So, erstmal nicht alleine, dann kam die Pandemie auch noch on top dazu, es war genau 2020 und ich bin dann sozusagen in der Pandemie ohne meine Frau und meine Tochter nach Dublin erstmal gezogen, in so eine kleine WG und bin dann wirklich mal im Traum hintergegangen und das Coole war ja, weil ich ja den Job davor als Personalberater so geliebt habe, ich war auch niemals gegangen, ich war auch niemals von diesem Unternehmen gegangen, wegen dieser Person auch, die ich vorhin genannt habe, die Bella, so. Das ist für mich einer der tollsten Menschen, sowohl im fachlichen als auch im menschlichen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. So. Und ich wollte halt immer mit dir zusammenarbeiten. Und das einzige Unternehmen, wo ich, glaube ich, gegangen wäre, ist tatsächlich LinkedIn gewesen. Und, und ich muss auch sagen, als ich dann auch gekündigt habe, sorry Bella, aber wir haben Rotz und Wasser auch geheult. Wir waren langsam wirklich in den Armen. Und ja. Ich habe auch kiloweise abgenommen, weil ich wusste, fuck, ich entscheide mich zwar für LinkedIn, aber ich musste ja auch Bella kündigen. Ich musste dieses Gespräch führen auch. Und allein der Gedanke, ich habe fast 10 Kilo abgenommen, Edgar, weil ich so gestresst war einfach. Ich habe fast schon Magengeschwüre deswegen auch bekommen. Ja, anyways, dann bin ich dann irgendwann zu LinkedIn, weil ich das auch cool fand, weil die auf die glorreiche Idee auch gekommen sind, Edgar. Die haben gesagt, okay, wir haben hier zwei Segmente. Einmal Corp, die normalen Betriebe und die Personaldienstleister als Kundensegmente. Und erst mal kommst du aus der Personaldienstleistung, macht doch Sinn, weil du aus der Branche für die Branche sozusagen arbeitest. Und damals war ein gewisser Tim Bittlingmeier, ein paar Monate davor in Dublin, hat dieses Team aufgebaut, glaube 2, 3 Mitarbeiter in dem Team davor gewesen, haben wir rübergeholt, das erste, komm, das macht doch Sinn, so mitten in der Pandemie. Das ist ja klar, dass ich mich reinkomme. Und dann durfte ich natürlich auch mein Stuffing-Know-how, also das Wissen aus der Branche sozusagen auch mitnehmen und ich habe es gelebt. So, ich konnte wirklich für ein geiles Tech-Unternehmen arbeiten, aber immer noch in der geliebten Branche noch einfach noch bleiben. Und das war cool. Das war echt eine richtig, richtig coole Erfahrung. Und ich durfte halt durch diese Passion, die ich einfach für die Branche hatte und wie ich auch generell jemand bin, der eben auch umsetzt, doch bei LinkedIn reinkommt, okay, das ist der Status quo, das muss geändert werden. Wir müssen das machen und natürlich auch auf Widerstand gestoßen, aber auch viele Sachen auch umsetzen können. Und so ging es einfach nachher nach oben. Ich glaube, dann ging es auch schnell, dass ich dann mit dem Tim, der mich dann eingestellt hat, der erstmal Vorgesetzter war, wo ich dann irgendwann auch zum Teamlead auch. Wir haben das Team dann so aufgebaut, es ist dann so gewachsen, dass sie aus dem einen Team dann irgendwann zwei Teams auch entwickelt haben. Und eines dieser Teams durfte ich dann auch führen bei LinkedIn. Aber halt immer in dem gleichen Kontext, immer, wie können wir der Staffing-Branche helfen? Ja. Wie können wir wirklich auch, also da ging es wirklich aus der Perspektive von mir und Tim, nie darum, nur Umsatz zu steigern, sondern wie können wir unser Know-how, unsere Expertise, unser Passion einfach erstmal unser eigenes Team anstecken, weil davor war es ein bisschen, Staffing war immer ein bisschen so belächelt, so oh, Staffing, Personaldienstleister, Personalvermittler, aber die haben auch immer zwei Menschen gesehen im Team, weil Tim hat einen ähnlichen Background wie ich, der kam von Hays, da war 6 Jahre lang bei Hays und wir hatten halt beide diese Passion auf, sagen so, hä? Wie kann man das so feiern? Ihr seid doch, die meisten Leute wollen doch raus aus der Branche und ihr seid immer noch drinne. So, why? So, irgendwas stimmt mit euch nicht. Aber irgendwann waren die Leute auch angesteckt davon. Die haben uns einfach gesagt, das ist doch cool. Und haben doch ein bisschen so gezeigt, was diese, wie cool die Menschen dahinter stecken, die ganzen Personalvermittler, was für coole Persönlichkeiten dahinter stecken. Und irgendwann haben wir aus diesem Belächelten eine richtige Brand aufgebaut, Edgar. So, wir haben wirklich auch Gedanken gemacht, so wie kann man auch intern bei LinkedIn, der schon eine große Brand hat, noch eine größere Brand für das Team machen. Und dann kam halt irgendwann mit dem Team auch darum, auf diesen glorreichen Namen des Staffingers, wo wir den Staffing-Namen mit den Superhelden Avengers zu Staffingers dann auch gewählt haben und haben dann wirklich viel einfach in dieses Team und das Thema Staffing einfach investiert.
Ja, ich kann das nur bestätigen aus persönlicher Erfahrung. Ich habe ja mit zwei deiner Teammitglieder, ich weiß nicht, ob sie direkte Teammitglieder waren, aber zu tun gehabt mit der Caroline und dem Matthäus. Caroline ganz am Anfang, Matthäus dann ein bisschen später. Und die Erfahrung war vom ersten Tag an, war die einzigartig. Also ich muss wirklich sagen, ich war erstens begeistert, was für eine tolle Betreuung wir von LinkedIn bekommen haben. Mhm. Im Gegensatz zu Xing und OnlyFi, ohne dass es jetzt darum geht, die jetzt schlecht zu machen. Aber ich habe beide Lizenzen ja damals initial das erste Mal gebucht und wusste nicht, was mich erwartet. Und dachte, okay, das, was bei OnlyFi passiert, ist der Standard. Das heißt, ich zahle da 5.000, 6.000, 7.000 Euro und höre nie wieder von denen. Und dann rief mich auf einmal eine Caroline an und meinte, hey, ich will dir helfen. Ich sage, hä, was? Muss ich dafür extra bezahlen? Wo ist der Haken? Was ist da los? Wo ist der Haken? Und das war eine einzigartige Betreuung. Und ich meine gar nicht nur die Fachlichkeit, weil die Fachlichkeit, da kann man sagen, ist gut ausgebildet, sondern aber auch dieser menschliche Faktor. Du hast gemerkt, sie ist in einem Konstrukt scheinbar, in dem sie sich wohlfühlt, in dem sie sicher ist, in dem sie auch persönlich locker sein kann. Matthäus 1:1 dasselbe, der uns dann übernommen hat. Was mich persönlich also einfach mal interessieren würde, wäre, wie kann ich mir jetzt mal ganz einfach so einen Alltag vorstellen? Das heißt, du gehst jetzt aus Stuttgart nach Dublin. Keine Ahnung, jetzt haben wir einen Zuhörer, der kriegt vielleicht ein ähnliches Angebot. Ich habe so eins mal von Apple bekommen, auch für Dublin. Habe gesagt, ah nee, ist mir zu wenig Geld, weil ich war erschrocken, wie wenig Apple da bezahlt. Müssen wir jetzt nicht drüber reden, wie es bei LinkedIn ist. Aber wie kann ich mir die Realität in Dublin vorstellen?
Boah, wo fangen wir an? Also sehr inspirierend. Du musst dir vorstellen, also Dublin ist also der Tech-Hub eigentlich in Europa. Da versammeln sich Google, Amazon, Facebook und weiß ja gar nicht was. Und LinkedIn unter anderem auch. Und du hast halt super viele junge Leute. Also dieser Altersdurchschnitt in Dublin, das ist auch eine Bubble. Also machen wir es sich vor, das ist nicht das richtige Irland, aber Dublin an sich ist einfach eine riesen Tech-Bubble, wo viele Leute aus dem Vertrieb und aus der Tech-Branche natürlich dann auch arbeiten. Und das sind meistens Persönlichkeiten, die halt offen für Auslandserfahrungen sind, die Bock einfach auf diese ganze neue Erfahrungsabschnitte in ihrem Leben haben. Und das sind meistens so viele inspirierende Persönlichkeiten dabei. So einfach mal abholen. Sag mal, Donnerstag war meistens so mein Office-Tag. Ich bin ein Daddy daheim und habe so natürlich auch dieses Hybride geliebt. Aber wenn ich mal schon Office-Tag habe, habe ich es geliebt. Komm ich morgens ins Office, gehst ins Office unten rein und dann hast du eine riesen Kantine, die for free ist. Du kriegst Essen. So, das gibt's in keinem 5-Sterne-Restaurant. So, das ist mega einfach. Und jeden Tag neue Variationen davon, wirklich vom Veganen bis hin zum Fleisch on Fleisch on Fleisch drauf. So, das ist für jeden Geschmack einfach wirklich alles abgebildet. Und hast du oben, ganz oben, dann nach dem Frühstück eine eigene Barista. Und alles kostet nichts. Das ist alles for free. Das ist alles komplett in diesem LinkedIn-Paket auch mit drin. Ne? Und hast oben, wenn du in der Barista bist, so eine Terrasse komplett auf die Dublin runterblickt. Und dann lernst du die Leute aus dem niederländischen Markt kennen oder aus dem UK-Markt oder und alles sind super offen. So, hi, who are you? Asking, oh, where are you from? Und dann kommst du direkt in so eine Story rein und nach vorne, zack, connectest du dich. Und das ist so eine Vibe, das ist einfach, man kann es gar nicht nacherzählen. Das ist ein unglaublich cooler Vibe, einfach dort zu arbeiten. Aber trotzdem auch die Leute, die so get shit done auch Mentalität auch haben. So, wir haben viel Spaß und das finde ich halt das Coolste an dieser Mentalität, auch die Kultur und die Values von and get things done. Das war so eine der, und dann geht's ab danach in den Pub, so mit einer ganzen Meute. So, hey, ist Mittwoch oder Dienstag, keine Ahnung, so, hey, lass mal in den Pub gehen. Und dann, hey, lass uns Pub, yes. So, hast du 6, 7 Leute, geh dann rüber und dann hast du halt so coole Gespräche, weil in dem Pub natürlich von anderen Unternehmen noch welche Leute sind. Und
ja, stimmt.
Das ist eine Dynamik, die einfach, das ist unbeschreiblich. Und ich habe es so geliebt, ich habe es echt gefeiert. Und dann wieder aus Dublin nach Stuttgart zurückgekommen, wo es halt genau das Gegenteil ist, wo du in Stuttgart in der U-Bahn bist und dann so, wenn du deine Zeitung liest oder dein Handy, alle so, das ist nicht dieses zusammen einfach, das ist nur so mehr so ein Kollektivdenken. Wenn du dann irgendwo in Dublin bist, du stehst irgendwo an, du quatschst einfach in die Mitte und die Menge rein, du kriegst immer eine Antwort. Mhm. Und die interagieren dann auch mit dir und da gibt es immer so coole Beziehungen, coole Stories, also ich habe es echt geliebt.
Okay, es klingt total geil. So habe ich mir das auch vorgestellt oder so habe ich es mir gewünscht, dass es halt wirklich auch so ein Tech-Hub ist. Klar, weil sich die Unternehmen dann nun mal sammeln und weil natürlich, wenn viele Menschen auf einem kleinen Raum, weil Dublin ist jetzt auch nicht riesig groß, so, da, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber ich schätze mal, Dublin ist halt eine mittelgroße Großstadt in Europa, dass die Leute auch wahrscheinlich sehr zentral auch beieinander leben, sehr, sehr viel miteinander zu tun haben. Ich habe mir gerade auch, weil deine Situation ja so speziell ist, auch gerade mit Family, das heißt Frau und Kind, hat LinkedIn dabei auch irgendwie unterstützt, das heißt die Relocation, oder war das eher so ein Ding, was du selber hattest?
Die waren da super entgegenkommend. Also die haben gemerkt, okay, Ersin, du hast eine Family. Die haben dann so ein gewisses Relocation-Budget, was sie dir auch zur Verfügung gestellt haben, was auch wirklich gut ist. Und dann so, okay, du brauchst das, das und das, kein Thema, I got you. Und haben auch beim Umzug auch extrem geholfen. Und auch bei den Tickets, auch von meiner Frau. Und weil am Anfang kam ich halt während der Pandemie auf die glorreiche Idee, so, was, ich bin erstmal ein Jahr alleine in Dublin und wir pendeln ab und zu. Aber das Pendeln während der Covid-Phase war ja fast unmöglich. Das war ein Test, das war echt. Und ich habe auch gedacht, okay, ich bin in der WG drinne. Ein Jahr lang ohne meine Family, so, ich habe nach ein paar Monaten mich zusammengebrochen, so, was? Babe, ja, komm rüber, ich kann nicht mehr. Und du weißt, in dem Alter, wo sie, glaube, die war so, glaub, 2, 3 Jahre alt, sie ist auch nicht so affin mit WhatsApp-Calls, so Videocalls, ist ja so, das interessiert sie einfach nicht. Und dann bin ich halt am Schirm und rede dann mit meiner Tochter und sie ist dann eher so, möchte ich nicht, und hat mir mein Herz gebrochen, habe dann zu viel hineininterpretiert. Aber eigentlich ist es so, die Kinder mögen das einfach nicht, so am Videocall am Anfang, und habe dann einfach hineininterpretiert, sie hat ihren Papa vergessen, sie liebt mich nicht mehr. Ja. Und dann fängst an, dich hineinzusteigern. Also, oh Gott, Babe, ihr müsst herkommen. So, Effit, ab nach Dublin. Und dann ging es aber erst los. Weil dann wurde aus meinem Abenteuer unser Abenteuer. Weil Dublin ist auch für mich die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Meine Frau war davor Flugbegleiterin und hat dann im Sales bei Microsoft angefangen. Sie hat dann wirklich diese eine Managerin kennengelernt, dieses Potenzial in meiner Frau gesehen hat. Und ich habe schon immer gesehen, ich kenne meine Frau schon über 20 Jahre schon eigentlich, kenne ich meine Frau. Und sie hat halt echt Sales-Talent, aber dass eine andere Managerin das fachlich auch anerkannt hat, das heißt, okay, weißt du was, komm du auch bei uns bei Microsoft Sales rein. Und meine Tochter in so einem englischsprachigen Kindergarten noch aufgewachsen ist, und hast du auf einmal gemerkt, so drei Persönlichkeiten, die ihre eigenen Abenteuer haben, zusammen dann so wachsen und sich entwickeln und dann so einen coolen Vibe einfach versprühen, das war halt, ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke, es war echt so geil einfach, diese
Phase. Und sich auch weiterentwickeln. Voll. Also alle drei haben sich ja weiterentwickelt, selbst die Kleine hat sich weiterentwickelt, so, aber ja, umso spannender gleich mal rauszufinden, warum du dann gesagt hast, ich gehe wieder zurück. Das muss ja ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Grund gewesen sein, dass du das alles wieder, ich will nicht sagen aufgegeben hast, aber zumindest wieder verändert hast.
Absolut. Auch da sind dann noch Tränen geflossen. Ich merke schon, bei so Abschiedstränen ist irgendwie inklusive, es sind beim ersten Paket mit dabei. Man hat wirklich sehr connected mit dem Team und das Produkt, das Unternehmen. Ich habe wirklich alles geliebt, aber da kommen auch noch andere Komponenten noch mit rein. Weil ich habe jetzt gesehen, ich bin jemand, der wirklich Menschen helfen möchte. So wirklich aufrichtig helfen möchte. Und ich habe erst gedacht, dass ich als mein Purpose Teamlead oder Führungskraft einfach sein muss. Was auch richtig war meines Erachtens, weil ich da wirklich auch da viel Impact haben konnte. Aber ich habe gemerkt, dass mein Impact aber trotzdem begrenzt ist. Weil ich hatte immer ein Team von einer bestimmten Anzahl an Leuten, aber kann es nicht so umsetzen. Und ich habe aber diese Passion und dieses Know-how, die Erfahrung, und die möchte ich weitergeben. Und ich wusste, dass ich einfach bei LinkedIn, so sehr ich es auch geliebt habe, trotzdem limitiert war. Wir hatten ein Korsett und nur darin konnte ich mich auch bewegen. Und ich wusste, um der Staffing-Branche zu helfen, zu supporten, und es ist auch wirklich auch nichts irgendwie von oben herab, ich weiß alles besser, da gibt es so viele Unternehmen, die tausendmal mehr auf dem Kasten haben, natürlich. Ich gehe doch mit einer gewissen Demut auch rein, aber ich weiß, dass ich bestimmten Unternehmen, die in einer gewissen Phase sind, euch supporten kann. Und da möchte ich auch reingehen. Und ich weiß, dass ich dafür ein anderes Setup gebraucht habe, Edgar. Und der Tim, mein Geschäftspartner jetzt, hat ähnlich gedacht. Und er sagt, lass doch zusammen machen. Lass uns auch wirklich zusammen so ein Unternehmen aufbauen, wo wirklich das, was sie lieben, umsetzen können. Aber aus der Heimat heraus, weil, machen wir es auch gerne hier draus, ohne Großeltern, oder wenn man weiß, man hat Großeltern noch und man könnte darauf zugreifen, ist halt irgendwann auch schwierig. Und dann kann man auch noch andere Themen, wo ich denke, okay, zurück nach Stuggi, ab in die Heimat. Und da haben wir viele, viele Faktoren, die mir bei so einer Unternehmensgründung auch nochmal helfen würden, damit ich wirklich auch Fokus sein kann, aber trotzdem nicht an der Zeit mit meiner Tochter sparen muss und trotzdem flexibel einfach so Modelle aufbauen kann, wo ich was umsetzen kann, aber trotzdem nicht der Daddy bin, der seine Kinder nicht mehr sieht, so seine Tochter in dem Fall jetzt nicht sieht. Und weil es ist halt für mich das Wichtigste, so dass ich meinen Traum verwirklichen kann, dass ich Menschen helfen kann, aber trotzdem meine Tochter trotzdem mein Ein und Alles ist.
Ja, voll. Also mir fällt da gerade was ein, ich weiß gar nicht, ich habe letztens auch irgendwo aufgeschnappt, da ging es auch darum, wenn man sich selbstständig macht oder so einen Plan verfolgt, dann sollte der Fokus sein, Lifestyle by Design. Also nicht zu sagen, was will ich beruflich unbedingt machen, das ist natürlich auch die zweite Frage, aber welchen Lifestyle will ich führen? Das heißt, wie du gerade selber gesagt hast, ich will die Family um mich herum haben. Ich will dadurch natürlich auch einen Eigennutzen haben, weil wenn ich die Kleine mal abgeben kann, dann habe ich auch mal wieder ein bisschen Luft. Dafür sind wir unseren Großeltern ja dankbar. Und aber auch dieses Ding zu haben, frei verfügen zu können. Und ich merke das sehr, sehr häufig, dass Leute super fokussiert sind auf den Business Case und komplett den Lifestyle vergessen. Und was dann passiert ist, dass sie 3 Jahre später in etwa dann da sitzen und denken, okay, ich habe jetzt umgesetzt, was ich umsetzen wollte, aber mein Leben ist schlechter als vorher. Also ich habe vorher mehr Urlaub gehabt, ich habe mehr Geld verdient, es war alles geiler. Das heißt, ich habe mir eigentlich einen richtig, richtig bescheidenen Lifestyle hier gerade aufgebaut. Wo bin ich falsch abgebogen? Und dann sag ich mal, du bist nicht falsch abgebogen, du bist initial direkt auf die falsche Autobahn draufgefahren. So, und deswegen smart, das also smart und richtig. Und es freut mich auch, dass du gesagt hast, hey, es war für mich auch initial auch eine Lifestyle-Entscheidung.
Hundertprozentig. Natürlich opfere ich trotzdem noch Zeit. Also ich bin jemand zum Beispiel, bestimmte Sachen mache ich halt, bevor sie aufwacht oder nachdem sie eingeschlafen ist. Da leidet manchmal auch der Schlaf darunter. Aber das ist etwas, was ich machen möchte, wo ich auch gerne einfach mache, wo ich weiß, es hat einfach einen Impact. Deswegen, also ich habe einfach diese Entscheidung selbstständig einfach zu treffen. Deswegen, bisher liebe ich es auch, ehrlich gesagt. Das ist
gut. Wird auch so bleiben. So wie ich dich jetzt kenne, ist es so, dass ich, also ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht, weil genau wie du es gesagt hast, man hatte ja das Gefühl, dass der Ersin, der da war, jetzt immer noch so ein bisschen im Rahmen war, im Frame und jetzt eigentlich komplett frei drehen kann. Und das kann jetzt auch in alle Richtungen gehen. Deswegen erzähl doch einfach mal auch für die Zuhörer hier, dass sie einfach mal Gefühle bekommen, wofür stehst du gerade? Das heißt, wirklich auf dem Niveau eines Viertklässlers, richtig, richtig runtergebrochen. Was genau macht ihr eigentlich? Also für wen löst ihr welches Problem, auf welche Art und Weise?
So, komplett runtergebrochen. Wir helfen deutschsprachigen Personaldienstleistern, Vermittlern und Beratungen dabei, ihren Vertrieb, wenn Bedarf da ist, zu professionalisieren und einfach Strukturen mitzugeben. Weil das ist eigentlich, was ich die Erfahrung einfach in meiner Rolle als LinkedIn-Berater auch öfters gemacht habe, ist, da sind super viele Menschen und Unternehmen, die erfolgreich waren mit ihren. Und da hat sich über die Jahre hinweg wirklich so ein Muster einfach herauskristallisiert. Und das sind meistens Strukturen. So wirkliche Strukturen mitzugeben, von Anfang an Prozesse zu definieren. Weil ich habe viele Personaldienstleister, Personalvermittler, die sich selbstständig gemacht haben, einfach begleitet in ihrem Tun. Die haben jetzt gesagt, okay, ich war jetzt 5 Jahre lang, 10 Jahre lang war ich bei einer gewissen Agentur. Jetzt mache ich mein eigenes Ding. Ich mache jetzt einfach alles besser. So, die haben dieses Feuer, die haben diese Passion, die haben das Know-how, die haben das Kundennetzwerk, alles schön gut. Dann stellen sie mit dieser Passion die ersten 2, 3 Leute ein und klappt auch wunderbar, aber dann kommt die zweite Generation dahinter. So, die Mitarbeiter 4, 5, 6 und danach 7, 8, 9 und wenn zuvor diese Prozesse nicht definiert worden sind, dann fängt an mit stille Post. Dann die erste Generation erzählt dann der zweiten Generation und dann der dritten Generation und die Qualität, die Prozesse, die Strukturen verwässern sich immer mehr. Und der Gründer, der am Anfang involviert war, kann nicht mehr so in dem Maße involviert sein, wie er es auch gerne hätte. Weil er hat irgendwann andere Themen, auch kaufmännische Natur. Es sind so viele Baustellen, auf denen die er wirklich auch bearbeiten muss. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, die Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind, haben von Anfang an eine gewisse Struktur definiert, Prozesse aufgesetzt und auch Klarheit auch dadurch geschaffen für neue Mitarbeiter, dass sie wirklich auch wirklich wissen, was muss ich machen? Also Erwartungshaltung, was wird von mir verlangt überhaupt? Was wird von mir als neuer Mitarbeiter einer Staffing-Unternehmen, was wird von mir eigentlich verlangt? Und wenn ich jetzt weiß, was von mir verlangt wird, wie kann ich das umsetzen? Was sind die Tools, was sind die Methodiken dahinter?
Ja.
Und vor allem, why, so, warum machen wir das eigentlich, das Ganze? So ein bisschen den Purpose dahinter zu stecken. Und wenn man das halt ein bisschen abdecken kann, dann hat man eigentlich schon so die Grundlage einfach dafür geschaffen. Und das ist, was wir wirklich machen wollen. Wir wollen mit diesen Staffing-Unternehmen sprechen, die den Bedarf haben. Wie gesagt, das sind super viele Unternehmen, die es wirklich gut machen. Und ich möchte wirklich auch da sehr demütig auch an die ganze Geschichte reingehen. Aber machen wir uns trotzdem nicht vor, Digitalisierung, Tech ist immer noch ein Riesenbedarf in dieser Branche. Und das ist der nächste Part, den ich als LinkedIn-Berater auch die Erfahrung gemacht habe, ist, zwischen einem Workshop geben, Training geben und dann in der Implementierung ist halt ein Riesengap. Und da setzen wir halt als Tellify an, dass wir sagen, wir machen eine Strategieberatung, ob es eine Unternehmensberatung ist oder Prozessberatung, kommt auf den Kunden und Kundencase an und dass wir dann wirklich in die Umsetzung gehen. Wir zeigen das Why, wir zeigen das What, was wir wirklich dann auch umsetzen wollen und dann gehen wir in die Implementierung und dann begleiten wir den Kunden mehrmonatig, das auch umzusetzen und auch mit zu challenge und sagen so, hey, das haben wir davor definiert mit OKRs. Wir sind auch so ein großer Fan von OKRs und sagen, hey, das ist, was wir gemeinsam definiert haben als Auftraggeber und wir als Tellify und sagen, das sind die Ziele und das sind auch die Tasks, um dahin zu kommen. Wie schaut es gerade aus? Und diese Umsetzung macht es einfach aus. Und das habe ich dann damals auch aus dem Studium heraus oder auch bei den letzten Tätigkeiten, Umsetzung, wirklich dann ranzugehen und einfach. Und das ist einer der Sprüche, die ich halt auch aus der NBA-Welt halt immer wieder halt im Kopf drin habe, ist Trust the Process. Das ist einer meiner so Credos. Glaub mir, das ist der Fahrplan. Halt dich dran.
Ja.
Die Ergebnisse werden kommen. Trust the Process. Sei geduldig. Und immer wieder, trust the process, es kommt irgendwann. Und diese Attitude einfach zu haben, so sich darauf einzulassen, das wollen wir vermitteln. Weil bei so einem Change, wie gesagt, Bedarf ist hier, Bereitschaft ist vielleicht weiter unten irgendwo. Und dann das halt irgendwie sich angleicht, dafür sind wir einfach da und möchten da einfach helfen und supporten.
Ja, mega, mega cool. Ey, vor allen Dingen auch genau, wie du es gesagt hast, die Notwendigkeit ist so gegeben bei den allermeisten von uns allen, ne? Also wir sind ja selber auch aus der Branche, keiner will zugeben, jeder stellt sich halt eben auch auf LinkedIn so dar, als wenn bei denen nur, keine Ahnung, Honig aus dem Wasserhähnen käme und alles ist gut und die Realität ist aber komplett anders. So. Also es ist bei uns so, es ist bei jedem anderen auch so, wenn man hinter die Kulissen guckt, da sind wir wieder bei dem Ego-Thema, das heißt, so eine Dienstleistung wie eure anzunehmen, setze erstmal voraus, dass jemand selbstkritisch genug ist, zu sagen, ich komme hier gerade nicht weiter und ich hole mir jetzt externe Hilfe, ohne mich dafür jetzt zu schämen oder was. Mhm. Also bei uns zum Beispiel, um aus dem Nähkästchen mal zu plaudern, wie es bei uns war, wir haben auch nahezu jeden strukturellen Fehler gemacht, den man machen kann. Und das, obwohl wir eigentlich aus Branchen kommen, wo wir es hätten besser wissen müssen. Aber die Staffing-Branche hat nochmal so eigene Gesetze und eigene Gegebenheiten, die man manchmal erst da kennenlernt. Wir haben zum Beispiel Folgendes gemacht. Wie gesagt, wir sind ja im Active Sourcing. Und hatten eine Teamstruktur, in der unsere Active Sourcer die Projekte vollumfänglich verantwortet haben. Das war wenig sinnvoll. So, wir dachten, hey, das ist total geil, 360 Grad, der Kunde hat eine Ansprechpartnerin, die kümmert sich um alles, hat aus mehreren Gründen nicht geklappt. Punkt Nummer eins, Time Management, weil wenn du sourced und Kandidatenmanagement parallel machst, dann bist du auf zwei Seiten. Also dann hast du zwei Aufgaben, die zeitintensiv sind. Das zweite ist, wir sind ja im Sourcing bei uns zum Beispiel ganz bewusst auf Quereinsteiger gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen die Sourcing-Methodik jemanden von der Pike auf beibringen, weil da geht's wirklich erstmal nur um reine Methodik. Mhm. Da kannst du erstmal Copy-Paste übernehmen und musst gar nicht verstehen, was du da gerade machst. Jetzt hast du aber das Placement in der Mitte und da ist es anders. Da brauchst du Menschen mit Lebenserfahrung, da brauchst du Menschen, die zwischen den Zeilen lesen, Nuancen entdecken. Und jetzt sind wir wieder dazu übergegangen zu sagen, wir haben Vertrieb, wir haben Sourcing und wir haben Customer Success Manager in der Mitte. Cool. Das ist derjenige, der die beiden zusammenbringt und im Prinzip über Lebenserfahrung das Placement unterstützt. Und seitdem wir das machen, läuft das so gut, aber es hat 4,5 Jahre gedauert, bis wir es gecheckt haben. Und sowas könnte man wahrscheinlich in 4,5 Monaten, wenn überhaupt, mit euch durcharbeiten und würde sich Zeit und Geld sparen.
100%. Und da gibt es auch diese One Solution Fits All. Deswegen, wir lassen uns doch wirklich auf den Kunden auch ein und sagen, hey, it's about you. Und wir kommen nicht rein, so, oh, du brauchst die neuesten fancy Tools dafür, sondern bei uns ist es wirklich einfach back to basics. Lass uns erstmal an die Basics rangehen. Und wenn wir über die Basics stehen, dann können wir darüber sprechen, was noch alles noch möglich ist, um noch mehr zu optimieren. Aber erstmal geht es wirklich an dieses Fundament. Und das Geile ist einfach, wenn die Unternehmen sich darauf einlassen, dann haben sie mit mir und Tim jemanden, die einfach die Passion dafür haben und einfach diese Persönlichkeit haben. So, wie gesagt, wir sind keine typischen McKinsey-Berater, die dann so coole Slides dran klatschen. Obwohl, coole Slides können wir auch, aber wie gesagt, bei uns geht es wirklich um die Umsetzung und auf den Menschen auch darauf einzulassen, auch dieses Kulturelle. die Wandlung auch zuzulassen und auch zu sagen, ey, das dauert halt. Und auch nicht da auch zu pressuren, auch das Team abzuholen, auch mit Einzelgesprächen und sagen so, hey, wir kommen nicht einfach nur extern rein und sagen, hey, so müsst ihr es machen und fertig, sondern wir holen euch ab, wir wollen das Feedback auch bekommen. Also okay, adapt, wieder dieses Learning, adapt, immer wieder iterativ einfach an die Sachen ranzugehen, macht mir halt auch unheimlich viel Spaß. Und ich sehe einfach gerade auch, wir sind jetzt gerade seit ein paar Monaten auf dem Markt, wie das gerade auch ankommt, die Aufträge und die umgesetzt wird schon, die ganzen Projekte, das ist so, der Bedarf ist da, das ist schon cool. Und als Unternehmer ist es dann auch so, okay, Hypothese ist auch validiert, das ist, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Deswegen, das ist schon mal cool. Und so kann es natürlich dann auch weitergehen.
Ah ja, das ist cool. Ja, gerade das stelle ich mir manchmal auch schwierig vor, ne? Das ist ein erklärungsbedürftiges Produkt, eine Serviceleistung, die man erstmal in den Mann bringen muss. Aber auch da stellen wir immer wieder fest, da sind diese Zusammenarbeiten, diese Symbiosen so wichtig, weil im Netzwerk haben wir auch 2, 3 Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die aus anderen Bereichen kommen, aber auch eher aus der Beratung, wo wir auch sagen, die Kunden werden von A nach B weiterempfohlen, weil wir einfach merken, es gibt teilweise Kunden, die zu uns kommen, wo ich sage, hey, lasst uns ehrlich sein, wir können euch an der Stelle noch nicht helfen, weil ihr seid in der Bedürfnispyramide noch eine Stufe drunter. Also fangt bitte erstmal bei den Basics an, weil es macht keinen Sinn, auf dieses Fundament zu sourcen, weil das ein schwarzes Loch, so das versickert. Absolut. Und manche Kunden nehmen es an, manche Kunden fühlen sich beleidigt, nein, nee, dann gehe ich woanders hin, die nehmen, ja klar, nehmen tun euch alle, aber eigentlich ist es ja gerade wertvoll, jemanden zu haben, der sagt, ich nehme euch nicht, weil ihr noch nicht so weit seid.
Absolut, das ist so wertvoll, Edgar. Und es hat tatsächlich auch den Luxus, den wir gerade aktuell in der Situation haben, nur mit Unternehmen auch zu arbeiten, wo wir wissen, wir haben einen signifikanten Impact dahinter. Dass sie sagen, wir machen es nicht mit irgendjemandem. Ich möchte nicht, dass die Leute dann nach dem Projekt sagen, so, oh, war okay, weiß nicht, ob das wirklich so wertvoll war, sondern ich möchte auch davor wirklich in die Analyse reingehen, in so einen kleinen, fast schon so einen kleinen Audit reingehen und sagen, okay, ist hier wirklich das Potenzial? Wenn ich merke, ist nicht, dann sagen wir, nee, macht keinen Sinn. Und das muss aber auch on top of that auch noch menschlich natürlich auch passen. Aber ich darf auch jetzt nicht das verhehlen. Was mir auch zugutekommt, ist auch meine LinkedIn-Background. Dass ich sage, okay, ich habe diesen Multiplikator von LinkedIn, das Know-how, aber in meiner vorigen Rolle habe ich als Vertriebler das auch so ausgeübt. Ich war nicht nur der Vertriebler, okay, das ist deine LinkedIn-Lizenz, irgendwann läuft jetzt der Vertrag ab, das sind dann Optionen, fertig. Und ich habe mich wirklich als Berater auch gesehen. Und ich habe wirklich viele Unternehmen auch begleitet beim Skalieren. So als Vertriebler. Und dadurch habe ich erstmal schon ein großes Netzwerk. Ich habe schon mit hunderten von Staffing-Unternehmen schon gesprochen. Mhm. Und viele wissen ja, wie ich arbeite. Sagen sie erst, hey, ich weiß, wie die Zusammenarbeit schon war. So, da brauchst du schon nicht mal viel Fantasie. So sagen sie, okay, wenn, stell dir vor, du hast jetzt dein eigenes Produkt, das ist wirklich keine Limitierung mehr, it's all you, dann weißt du auch, was dahinter steckt. Und wenn die Leute sich darauf einlassen, die sagen so, ja, also bis jetzt haben wir echt coole Themen gerade am Start.
Ja, gerade auch die Tatsache, dass du einfach wie die Spinne im Netz hier gesessen hast bei LinkedIn und eigentlich alles gesehen, alles gehört hast. Das ist ja auch dieser Blick über den Tellerrand hinaus, der einem Agenturenhaber ja fehlt. Ne? Einfach zu sagen, hey, Yasin, erzähl du mir doch einfach mal, was machen Agenturen meiner Größenordnung woanders besser als ich? Und das ist eigentlich, ich finde, das persönlich ist fast schon jetzt aus Zielgruppensicht, wäre das für mich der wesentlichste USP, zu sagen, du kannst mir sagen, was woanders besser funktioniert als ich. Also ein bisschen Marktforschung betrieben, 3,5 Jahre bei LinkedIn und jetzt kannst du die Marktforschung nutzen. Oder ihr seid ja zu zweit.
Ja, absolut. Das ist, der Tim macht genau das Gleiche. Also wir haben auch, das ist das Coole, wir haben auch den gleichen Background. Und das noch coolere an der ganzen Geschichte ist, Tim ist einfach eine andere Persönlichkeit als ich. Der ist da und wir ergänzen unser Komplementär so gut, weil ich bin jemand, mein Feuer zu entfachen ist so easy. So ein, erzähl mir eine Idee und ich bin so, oh geil, wie können wir das machen? Umsetzen, sofort umsetzen und gucken, ah, passt oder passt nicht. Aber Tim ist dann so ein bisschen das Strategischere noch von uns beiden und das passt so perfekt, dass dann der Kunde oder der Auftraggeber uns dann sieht in dem Duett, dass okay, ich habe diesen Energizer und ich habe den einmal diesen strategischen Typ, der hat einfach beides auch noch in diesem Projekt drin und das gibt ihm auch nochmal ein bisschen so mehr Vertrauen dann auch für so langfristige Themen und dass sich die Kunden auch dann noch öffnen in diesen Gesprächen und sagen so, hey, hier, du musst auch bereit auch dafür sein, zu sagen, guck mal, das sind meine Zahlen, das sind meine Prozesse, so, du musst auch dafür auch wirklich bereit sein. Nochmal, das ist das Thema Bedarf und Bereitschaft. Die Gap darf da nicht zu groß sein, beziehungsweise er muss bereit sein, die Bereitschaft, diesen Gap einfach schließen zu können.
Ja, und gerade wenn du auch so zwei verschiedene Dynamiken hast, dann hast du auch die Möglichkeit zu gucken, mit wem connecte ich jetzt mehr.
Voll.
Na, als wenn man da jetzt so, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das total sinnvoll ist, da an zwei Stellen zu arbeiten und vor allem auch im NLP, spricht man von dem Walt Disney Format. Da ist es ja so, dass, also habe ich hier glaube ich sogar mal erzählt, für diejenigen, die schon kennen, einfach wegschalten. Nein, aber es ist so, jeder Mensch hat drei Anteile. Walt Disney hat es mal ausgearbeitet, deswegen heißt das Format so, es gibt den Visionär, es gibt den Kritiker und es gibt den Macher. Der Visionär, das sind so Menschen wie du und ich, wir finden alles geil, wir sind sofort dabei, let's go, Vollgas, ist aber manchmal fatal. Der Kritiker ist so der Mensch, der findet für jede Lösung das passende Problem. Und der Macher ist halt der, der sagt, okay, ihr beiden Verrückten, lasst mal kurz Butter bei die Fisch, was ist hier wirklich wahr? Und ihr habt im Prinzip, also ich kenne jetzt seinen Geschäftspartner nicht so genau, ich würde jetzt nicht sagen, dass er der Kritiker ist, aber zumindest ist er vielleicht ein Korrektiv, dass ihr dann das, worauf ihr euch gemeinsam einigt, ist dann de facto der Macher, also der, das Endergebnis, das Produkt. Und
absolut. Das ist cool. Weil er hat immer auch diese genialen Fragen, wo dann immer so, du merkst, er denkt gerade nach und hat dann diesen Finger hier so angelegt an sein Kinn und dann, ist so, und dann kommt so eine geniale Frage, wo ich so, boah, mindblowing. Wo dann der Kunde auch weiß, okay, der ist halt tief in der Materie drin. Die Leute wissen auch, wovon sie sprechen. Wir haben es selber gemacht, wir haben die Leute betreut, wir haben es aus verschiedenen Perspektiven die Branche einfach gesehen. Und deswegen, das zeichnet sich schon aus, die Expertise in der Hinsicht.
Ja, mega. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich bin mir sicher, dass das gut laufen wird. Ich bin mir sicher, dass es sehr, sehr erfolgreich sein wird. Vor allem bin ich auch gespannt, wohin sich das entwickelt. Also welche neuen Themen da eventuell in den nächsten Jahren noch dazukommen.
Ja. Wie gesagt, da, wie du gerade angesprochen hast, die Ideen sprudeln nur. Und der Tim sagt auch schon so, Ersin, bitte, da ist unser OneNote, pack deine Ideen da rein. So, irgendwann ist auch gut. So, lass mal hier.
Ja, ja. So ein Ideenparkplatz, so ein Kanban-Board haben wir auch, da haben wir den Backlog einfach mal Ideenparkplatz genannt, damit man das mal wegspeichert, weil es ist ja auch gedanklich ein bisschen entspannter, wenn man weiß, dass es irgendwo dokumentiert hinterlegt. Aber ja, du hast, also auch da kommen wir wieder auf den Punkt, dass sich manchmal Dinge ja auch erst mit der Zeit so ein bisschen rauskristallisieren. Also persönlich war es bei mir ähnlich wie bei dir, also oder ist es ähnlich wie bei dir, auch diese Begeisterung für Menschen, ihnen zu helfen. Und ich habe ja auch gesagt, ich möchte die Menschen, die Leben der Menschen beeinflussen im Positiven, und wo kann man das besser als im Berufsleben, weil die meisten von uns gehen arbeiten, 8 Stunden am Tag, also die meiste wache, bewusste Zeit am Tag. Und wenn du Leute in geile Jobs bringst, dann sind sie glücklichere Menschen, bessere Väter und Mütter und. Und jetzt kommt hinzu, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich merke mittlerweile so eine, aber es ist auch ein ziemlich anspruchsvoller Job, ne? Du musst dich ja jeden Tag, musst du dich einfach also hochfahren und musst jeden Tag da sein, weil wenn du mal ein paar Tage durchhängst, dann ist das ein Problem, ne? Weil du bist ja der Energizer. Und ich habe für mich zum Beispiel gemerkt, dass ich es wahnsinnig interessant finde, Systeme und Prozesse zu bauen, da wo ihr auch drauf fokussiert seid, um halt eben Menschen zu helfen, das umzusetzen. Also mehr so diesen systemischen Charakter jetzt übernehme, von Jahr zu Jahr immer mehr. Und das ist eine Entwicklung. Und so ähnlich ist es ja bei dir auch, sagst du ja selber, ne? Dass du sagst, du warst ja selber in der Operativen und gehst jetzt gefühlt von außen betrachtet mehr in die strategische Position. Würdest du das unterschreiben oder würdest du sagen, nee, ich bin immer noch upfront und Recruiting mache ich auch noch, wenn ich Bock habe?
Ich bin da schon, ich habe jetzt über die Jahre hinweg einfach gelernt, mit diesen Frameworks, die du gerade erwähnt hast, das beides umzusetzen, beides zu kombinieren. Wie gesagt, ich bin derjenige, der die Ideen hat und kreativ ist und nonstop am Rattern ist. Aber durch zum Beispiel diese Methoden damals, wie schon diese eine einschneidende Erlebnis, diese Lean-Startup-Methode, dass ich einfach weiß, ich habe Frameworks, die mir helfen, in dem besser zu werden, worin ich eigentlich nicht gut bin. Dieses Umsetzen. Und habe ich halt durch dieses Zwingen dazu, und das ist einer meiner Leitsätze auch so, Mood follows Action. So, dass ich einfach mache, um mich dazu auch dann zu motivieren, dass dann die Motivation irgendwann als Outcome dann ist. Also ich mache nicht, dass die Motivation erst die Grundlage ist, um etwas zu machen, sondern ich mache etwas und dann kommt durch diese Erfolgserlebnisse, durch diese Trusted Process, durch diese Entwicklung, kommt die Motivation und sagt, okay, keep it on. So zwischen meine Ideen und es umzusetzen mit Frameworks. Und ich sehe einfach, dass bei meiner Persönlichkeit, die eigentlich so fast schon träumerisch und idealistisch war, so gezielt jetzt on point arbeiten zu können. Ich habe es an mir selber gesehen, wie das möglich ist. Und deswegen bin ich auch so überzeugt davon, dass es jeder kann. Wenn ich das kann, dann kann das jeder. Und dann kann ich wirklich aus dem Nähkästchen einfach plaudern und sagen, so, hey, das ist meine Entwicklung gewesen. Das waren meine eigenen Schwierigkeiten, meine eigenen Challenges. Und ich bin einfach dran geblieben. Mood follows action. Ich bin einfach dran geblieben. Und dann da der nächste Spruch, Trust, ich bin ja wirklich so ein Sprücheklopfer gerade, Trust the Process. Ja. Und dann hast du wirklich dein Outcome am Ende. Und ich glaube, die Zuhörer haben auch jetzt mitbekommen, Anglizismen ist auch genau mein Ding. Kann man so ein Spielchen machen bei jedem Anglizismus, gleich so einen kurzen, wird auch, glaube ich.
Boah, hey, ich meine, du hast in Dublin gelebt, also sei dir verziehen, von daher kann ich gut verstehen.
Glaub mir, das war davor schon so. Deswegen, ich will es nicht als Ausrede gelten lassen.
Das war wahrscheinlich der Grund, darüber zu gehen, dass du das jetzt
wahrscheinlich.
Aber ja, also wo wir gerade bei Sprüchen sind, am Ende sind die ja für was gut. Und ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, habe ich auch mal was mit aufgenommen. Und da ging es einfach darum, dass Routinen schlagen Motivation. Yes, weil Motivation ist flüchtig. Aber Routinen und das ist schon ganz krass. Also ich finde auch, das habe ich auch bei mir im Team etabliert. Ich habe ja zeitweise ein Team von 4 Active Sourcern zeitgleich gehabt. Also da haben wir relativ gut hochgestafft. Und ich habe immer gemerkt, es gibt ja diese 4 Phasen der Kompetenz. Da brauchen wir jetzt im Detail gar nicht reinzugehen. Aber es gibt irgendwann eine Phase, wo du merkst, ich habe die Methodik verstanden. Also das funktioniert jetzt. Mhm. Und dann geht es um Struktur. Das heißt, wie organisiere ich mich jetzt, dass ich möglichst effizient bin? Und da sind alle gegen die Wand gelaufen, alle, durch die Bank weg. Und ich habe sie da auch gegenlaufen lassen, weil ich wollte, dass dieser Aha-Moment von sich aus kommt und dass sie dann fragen, wie. Und dann haben wir irgendwann daran gearbeitet, wie man Routinen entwickelt, weil ähnlich, du hast es gerade in so einem Nebensatz fallen lassen. Für mich zum Beispiel ist es so, ich plane immer, schon seit Jahren, immer den Tag am Vortag. Das heißt, es ist ein fester Blocker in meinem Kalender. Ich arbeite immer mit Timeblocks. Reflektieren und nächsten Tag planen. Das heißt, mein Kalender zum Beispiel ist mit Blöcken und mit Emojis. Jeder Block, der abgearbeitet wurde, kriegt ein Check-Emoji. So sehe ich visuell, was ich geschafft habe. Und alles, was kein Emoji hat, wird rübergeschoben, zum Beispiel. Und dadurch, dass ich den Tag vorher plane, am Abend zuvor, schlafe ich besser, weil ich weiß, ey, ist alles set and done, ist alles gut, also alles rausgelegt. Und ich muss am nächsten Tag mir keine Gedanken mehr machen. Das heißt, mein Headspace ist frei, nur noch abzuarbeiten. Und in meinem Kalender zum Beispiel, ich habe ja so einen virtuellen, kennt man ja, Calendly-Ding, also von HubSpot, kannst du mir keinen Termin für den gleichen Tag einstellen, sondern ich weiß, dieser Tag ist abgeschlossen um 18 Uhr am Vortag. Und als ich das in mein Team gegeben habe, diese Routinen, das war ein Gamechanger. Das war krass. Diese Anekdote muss ich erzählen. Wir saßen bei uns auf der Couch im Loft und die haben alle gekotzt und gesagt, hey, wir kriegen das nicht hin, wie stellst du dir das vor, so viele Projekte? Sag ich, Leute, das ist noch gar nichts. Ihr arbeitet einfach nur ineffizient. Und da waren die richtig sauer. Die sind raus aus dem Meeting und dachten, was für ein Arschloch. Also, ne? Und ich wusste aber, ich muss das jetzt einmal triggern. Und dann habe ich gesagt, ich bringe euch morgen bei, wie ihr es besser machen könnt. Da habe ich denen das beigebracht und dann saß Raffi, falls du zuhörst, schöne Grüße, saß dann dort und sagte, irgendwie 4 Wochen später, ey, ich hab Langeweile. Also ich habe Zeit. Ich sage, guck mal, vor 4 Wochen saß du auf der Couch und bist mir fast an den Hals gesprungen, weil du so fertig warst. Und diese Effizienzsteigerung, also das zahlt auch wieder darauf ein, dieses einfach das Wissen zu haben, Leute wie euch mit dazu zu holen, zu sagen, ich will das jetzt nicht alles mühselig in jedes Fettnäpfchen selber treten und lernen, sondern Ersin, kommt an den Start, helft mir bitte. Ich kann es wirklich nur ans Herz legen, hat immer, immer so einen krassen Vorteil gebracht und war das Geld immer 10-fach wert.
Absolut. Und das ist tatsächlich auch, wie wir selbst auch leben, dass wir auch mit anderen Experten sagen, hey, ich muss auch mal gecoacht werden. Ich muss auch, also ich darf selber nicht auch stehen bleiben. Ich möchte selber auch mich entwickeln und den gleichen Anspruch habe ich auch an mich selbst. Weiterentwickeln, ständig learn and adapt und das liebe ich einfach. Und dadurch, dass ich selbstständig bin, kannst du viel besser entfalten einfach und das ist, geil.
Ja, sind wir lieber. Wir haben 1,5 Stunden, das ist eine gute Zeit, würde ich sagen. Damn. Eine Zeit, die man uns noch folgen kann, hoffentlich, bei einer langen Autofahrt. Es hat mich sehr gefreut, hat richtig Spaß gemacht und wie gesagt, es war ein cooles, lockeres Gespräch, hat sich zu keiner Zeit angehört wie ein Podcast.
Und das richtig cool. Viel ein. Ja. Ich habe es sehr gefeiert, sehr cool. Immer wieder gerne, mein Lieber.
Das freut mich sehr. Ich habe schon gesagt, wir sprechen mal darüber, ob wir daraus mal ein regelmäßiges Format machen können, weil ich glaube, dein Input gepaart mit unserer operativen Sourcing-Geschichte kann richtig, richtig cool sein. Also auch liebe Zuhörer, ich werde hier unter der Folge ein kleines Q&A machen, habe ich gerade mal spontan beschlossen. Und fragt euch mal, hättet ihr Bock, dass wir solch eine Folge regelmäßig machen? Natürlich in kürzerer Fassung, Ersin und ich, wenn wir einfach mal beide Welten, das heißt einmal HR-Consulting und Active Sourcing, also operative Umsetzung in der Folge mitnehmen, aktuelle Themen, Erfahrungen aus Projekten. Habt ihr da Bock drauf? Ja oder nein? Könnt ihr unter der Folge abstimmen, zumindest bei Spotify. Und ich bin gespannt, wenn die Audience sagt, dann machen wir es. Wenn nicht, machen wir es trotzdem. Nein, Spaß. Ja.
Sehr cool.
Cool. So, mein Lieber, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Und hoffentlich bis ganz bald hier wieder in diesem Format.
Ciao, ciao.